3, 2, 1.
Podcast ohne richtigen Namen. Die beste Erfindung des Planeten.
Da muss ich lachen.
Zu 80% fake. Nackt und auf Drogen.
Podcast ohne richtigen Namen.
Podcast ohne mich, wenn das hier so weitergeht. Ganz ehrlich.
Du hast nicht ernsthaft versucht, Tiefkühlpommes in der Mikrowelle zu machen.
Hallo und herzlich willkommen zum Podcast ohne richtigen Namen. Und da es so lange her ist, habe ich vergessen, welche Nummer. Irgendwas ich in den 40ern.
Gerade 45 oder so?
45. Fragt mich doch direkt, ich weiß Bescheid. Ich bin auch wieder aus dem Urlaub da.
Ja.
Habt ihr mich vermisst ein bisschen?
Absolut.
Ja, ja.
Absolut.
Ja, herzlich willkommen. Jochen ist zurück aus dem Urlaub. Es hat jetzt deshalb etwas länger gedauert. Wir hatten eigentlich vor, vielleicht eine Folge aus dem Urlaub aufzunehmen, aber es sind neben Jochens Urlaub.
Ja, aber das wäre so oder so irgendwie, glaube ich, das war uns eigentlich allen klar, dass das nicht funktionieren würde.
Ja, aber
es funktioniert ja schon dann nicht, wenn die Technik zu Hause aufgebaut ist und nur darauf wartet, dass sich jemand davor setzt. Selbst dann haben wir 15 Minuten Verzug üblicherweise, bis die Aufnahme stattfinden kann. Dass das mit einem, der irgendwo in Aruba oder weiß der Teufel, wo im Urlaub ist, nicht funktionieren würde, das hätte uns klar sein können eigentlich, ne?
Das stimmt. Ich habe auch nie wirklich dran geglaubt, aber es gibt auch noch einen anderen Grund, der ebenfalls noch da mit reingespielt hat, weshalb wir uns genau überlegt haben, wie und wann wir zurückkommen und der auch in Zukunft dafür sorgt, dass wir noch nicht hundertprozentig sagen können, in welchem Rhythmus wir aufnehmen können, obwohl wir gerade das versucht haben, ja in den vergangenen Wochen festzulegen. Und eigentlich gebe ich jetzt mal das Wort an dich, Georg, weil ich auch nicht weiß, wie ich da überleiten soll.
Ja, es gibt auch irgendwie so für unseren typischen Podcast jetzt nicht so eine wirklich schöne oder elegante Variante dazu überzuleiten und was dazu zu sagen. Wir haben uns überlegt, ob wir am Ende der Folge darüber sprechen, weil es irgendwie komisch wirkt, wenn wir am Anfang darüber sprechen. Dann haben wir uns gedacht, wenn wir am Ende erst darüber sprechen und euch damit entlassen, irgendwie ist es auch blöd und denkt sich jeder, oh Gott, was ist jetzt los und bis zur nächsten Folge.
Wir haben auch überlegt, ob wir überhaupt, also es ist ja auch die Frage, wenn man überhaupt drüber spricht, aber das war auch speziell dein Wunsch,
das zu machen. Ne? Lassen wir erstmal die Katze aus dem Sack. Ich bin ziemlich schwer krank. Ich habe Krebs, ich habe Bauchspeicheldrüsenkrebs und das ist bei mir im Mitte letzten Monats ungefähr, am 17. September diagnostiziert worden. Ich will jetzt nicht zu sehr in die medizinischen Details gehen, weil ich keine Lust habe, dass Captain Google jetzt ankommt und mir irgendwelche Überlebenswahrscheinlichkeiten und Medianwerte und 5-Jahres-Prognosen und so weiter ausrechnet. Ich kenne das alles und das ist alles nicht schön. Alles überhaupt nicht schön. Das ist eine der aggressiveren und nicht zu sagen die aggressivste und gefährlichste Art von Krebs, die man sich so aussuchen kann. Und ich habe trotzdem noch das Glück im Unglück, kann man sagen, dass zu dem Zeitpunkt, wo es bei mir diagnostiziert wurde, es noch keine Metastasen gestreut hat, also umgangssprachlich sagt man das, gestreut hat. Und ich noch eine Chance habe mit Chemotherapie, dass es behandelt und sogar geheilt werden kann, auch wenn ich dafür viel Glück brauchen werde. Das ist im Moment der Stand der Dinge und jetzt seid ihr alle geschockt, ähnlich wie ich es vor allen Dingen vermutlich irgendwie in den letzten Wochen gewesen bin. Nur haben wir halt so ein bisschen überlegt, oder ich habe vor allen Dingen überlegt, wann und wie und in welcher Form sage ich was dazu. Ich mache ja üblicherweise relativ regelmäßig Content, nicht nur im Podcast ohne Namen. Ich mache das täglich auf YouTube und auch relativ häufig in Form von Streams und so weiter und so fort. Habe eigentlich gedacht, lange Zeit, ich hätte halt eine Magenschleimhautentzündung, weil die Symptome sehr, 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 sehr ähnlich sind, auch die Ärzte vor allen Dingen haben gedacht, dass es eine Magenschleimhautentzündung ist. Und die Diagnose habe ich bekommen, als dass sich trotz Medikamenten nicht verbessert hat über einige Wochen und dann ein Sonogramm gemacht wurde, also eine Ultraschalluntersuchung vom Bauchraum und da eben dieser Tumor festgestellt wurde. Ich habe keine großartige Lust, das irgendwie, oder was heißt keine Lust, aber ich wollte es irgendwie nicht dauerhaft geheim halten, weil das viel anstrengender ist, als es irgendwie zumindest einmal den Leuten, die es betrifft, zu sagen und dann im weiteren Umfeld dann auch euch Zuhörern oder und Zuschauern auf YouTube oder Stream oder so zu sagen, weil es erheblichen Einfluss natürlich darauf hat, was ich in Zukunft werde machen können und wie ich arbeiten kann und so weiter und so fort. Und deswegen ist das halt heute gerade so der Punkt im Podcast, diese Info mal loszuwerden, für den Fall, dass ihr euch denkt, ihr wolltet doch eigentlich vor dem Urlaub noch eine Folge aufnehmen, das ist richtig. Wir hatten ursprünglich geplant, an dem Mittwoch, bevor Jochen wegfährt, die Uhr noch eine Folge aufzunehmen. Die musste ich dann absagen, weil ich den Tag in der Notaufnahme verbracht habe und die ersten Untersuchungen habe über mich ergehen lassen, wie weit die ganze Geschichte fortgeschritten ist und so weiter und so fort, was die Optionen sind. Und aktuell ist es auch so, dass ich alle 2 Wochen zur Chemotherapie muss. Die wird ambulant gemacht. Das heißt, ich sitze dann in so einem Raum mit so einem Tropf und mir wird irgendwie über 6 bis 8 Stunden, je nachdem, wann gerade eine Schwester oder ein Arzt da ist, um den jeweiligen neuen Beutel da einzuhängen und die Einstellung zu machen an diesem Gerät, wird mir unglaublich viel Flüssigkeit, unglaublich viel Medikamente verabreicht. Dazu ist mir auch so ein sogenannter Port gelegt worden. Port ist quasi so eine Art Schnellzugang zum Blutkreislauf, der so knapp unter dem Schlüsselbein bei mir auf der rechten Seite gelegt ist. Und diese Chemotherapie ist für den Tag, an dem man sie bekommt, sehr anstrengend und sehr erschöpfend. Also an so einem Tag kann ich irgendwie nichts anderes Produktives machen. Ich habe es bisher erst einmal hinter mir gehabt, ohne großartige weitere negative Folgen. Nur die 1-2 Tage danach war ich halt auch noch extrem erschöpft, mir war schlecht und so weiter. Also das sind so Dinge, üblicherweise wäre Mittwoch ein Tag, wo wir aufnehmen wollen würden. Und wo das halt momentan nicht geht, wo wir dann eben gucken müssen, dass wir einen anderen Termin finden und so weiter, was natürlich dann alles ein bisschen eingeschränkter ist. Ja, das ist im Moment der Stand der Dinge, der eine unserer letzten Aufnahmen der möglichen verhindert hat und der im Moment viel meiner Zeit und Energie frisst.
Wir hatten ja dann auch schon des Öfteren telefoniert und dann auch natürlich über die Überlegung, machen wir das Ganze weiter, aber es war ja auch nochmal ganz klarer Wunsch, dass wir einfach sagen, wir versuchen es einfach genau so weiterzumachen,
ja, es war wie
bisher.
Also ja. Das Ding ist halt einfach, wir haben alle weder Georg logischerweise, aber auch wir als Freunde und als Podcast-Partner noch nie in so einer Situation und es war erstmal natürlich auch für uns total ein Schock. Und wir haben ganz klar, also Jochen und ich haben auch ganz klar gesagt, wie es jetzt weitergeht mit dem Podcast, das entscheidet natürlich Georg. Also, weil das ist natürlich auch eine intime Sache. Es ist eine schwere Erkrankung, die auch einen Einschnitt in das Leben von Georg bedeutet, in sämtliche Bereiche. Und das ist halt, sage ich mal, das Doofe, auch wenn man in einer gewissen Öffentlichkeit steht, dass man, dass die Leute dann fragen oder ja, irgendwie was sagen. Und du hast ja auch gesagt, Georg, dass dir der Podcast halt auch viel Spaß macht und dich auch ablenkt. Und wir haben da auch drüber geredet, dass das halt, wir haben diesen Podcast immer gemacht und darüber geredet, was halt in unserem Leben passiert. Ja. Und das passiert halt jetzt in deinem Leben. Ja. Und es wäre auch irgendwie dann, ich weiß es nicht, also ich finde das total mutig von dir und auch cool, dass du so damit umgehen willst. Ich hätte aber auch Verständnis, wenn du dich zurückziehen willst und sagst, ich kann nicht. Und wenn das vielleicht auch noch kommt, dann ist das auch so und dann ist das auch vollkommen in Ordnung. Ich denke, es ist wichtig, dass wir auch nicht jetzt hier dass das jetzt hier der Krankheitspodcast wird oder so, ne? Da hast du keine Lust drauf und da habt ihr vermutlich, ihr wollt ja auch unterhalten werden und nicht ständig Updates aus dem Krankenhaus, aber es ist auf der anderen Seite auch ein Podcast, der aus unserem Leben erzählt und wenn das ein Thema ist und der Georg was Lustiges oder was Schlimmes im Krankenhaus erlebt hat und darüber reden möchte, dann ist das auch hier der Platz für ihn, das zu tun, wenn er das will und auch, ja, auch für uns. Also ihr seht schon, ich ringe um Worte, weil es ist unheimlich schwer, da irgendwas zu sagen, ja, und dann auch noch Angst, öffentlich.
Jemandem auf den Fuß zu treten, irgendwas total Falsches oder Schlimmes zu sagen. Ne? Kann ich gut verstehen, würde mir genauso gehen oder wäre mir genauso gegangen, wenn ich jetzt nicht der Betroffene wäre. Also zum Thema irgendwie mutig und Umgang damit, das ist halt so, ich habe ja jetzt nicht so extrem viele Optionen, damit umzugehen. Es gibt ja so dieses schöne Sprichwort, Mut ist häufig das Produkt der Überlegung, dass einem Feigheit auch nicht mehr weiterhilft. Und so ein bisschen ist das in dieser Situation halt so. Dasselbe gilt halt für es geheim halten, mit keinem darüber sprechen, es nicht zum Thema machen und so weiter und so fort. Das ändert ja alles an der Situation erstmal grundlegend relativ wenig. Also klar, ob Leute das jetzt wissen und einen darauf ansprechen können, gerade wenn man in der Öffentlichkeit ein Stück weit steht, das kann schon einen Unterschied machen. Ich weiß, dass 99,9% der Leute damit verantwortungsvoll und sinnvoll umgehen und vielleicht ein tröstendes Wort finden oder einen Daumen drücken oder mir sagen, und das haben schon einige gemacht, irgendwie, ich zünde eine Kerze für dich an, das ist alles cool, das ist alles toll. Es gibt dann einen ganz, ganz kleinen Teil, der damit auf eine andere Art und Weise umgeht. Auch den muss man dann halt ignorieren lernen. Aber für mich ist es halt im Moment so, dass alles, was mir so ein bisschen Normalität gibt in dieser sehr schwierigen Situation, ist cool. Ich habe zum Beispiel eine Situation gehabt, dass ich irgendwie eine Krankenschwester auf der Station hatte, die über irgendwas Banales einen Witz gemacht hat. Und ich war also, da habe ich gerade die Diagnose gehabt, da wusste ich überhaupt noch gar nicht, wie die Diagnose im Detail aussieht. Weil eine der ganz, ganz wichtigen ersten Fragen ist, hat es schon gestreut oder hat es nicht gestreut? Mhm. Und darüber musste ich zu dem Zeitpunkt lachen. Das hat mich so gefreut, weil das dich mal für ein paar Sekunden oder für eine Minute über so ein bisschen ablenkt und so ein bisschen in Anführungsstrichen Normalität einkehren lässt oder irgendwas Positives. Und so geht mir das jetzt auch, was das Produzieren von Inhalten betrifft oder so. Das ist eine Sache, die mir viel Spaß macht. Also der Podcast auch, aber auch die anderen Sachen, die ich so mache. Und im Idealfall auch Leuten, die zuhören, irgendwie Spaß macht oder die sich unterhalten fühlen und so. Und deswegen bin ich froh, so gut ich das weitermachen kann, werde ich das tun. Und im Moment ist das noch relativ gut möglich. Es ist nicht an jedem Tag gleich gut und gleich einfach möglich. Es gibt halt auch Tage, an denen geht es mir halt nicht so gut. Übelkeit und weiß der Teufel was und ein bisschen Erschöpfung und solche Folgen, das kann halt passieren. Aber solange das nicht der Fall ist oder so wie heute, ist ein Tag, wo es mir ganz relativ normal geht, dann mache ich doch irgendwie das weiter, was Spaß macht. Und dazu zählt eben auch dieser Podcast. Und nein, das wird jetzt nicht ein exklusiver Krankheitspodcast mit Tagebuch und irgendwie Informationen über irgendwie jeden einzelnen Schritt der Behandlung oder so, zumal die meisten Schritte davon auch nicht so besonders spannend sind jetzt für Außenstehende.
Eine Frage wäre jetzt so, was wünschst du dir denn eigentlich an Reaktionen von den Leuten, die es hören?
Oder was wünschst du dir nicht?
Genau, ich könnte mir jetzt vorstellen, dass natürlich viele jetzt aktiv werden und schreiben wollen. Ist es denn für dich, also möchtest du überhaupt was hören oder würdest du sagen, ey Leute, nehmt davon Abstand, ich möchte nicht jeden Tag, möchte nicht jeden Tag, wo ihr das hört, irgendwie eine Genesungsmail bekommen oder eine
Ach so, gute Wünsche oder Besserungswünsche, die natürlich, da habe ich nichts dagegen, da freue ich mich drüber und so. Also was anstrengend sind halt Ratschläge und Prognosen und alles, was in diese Richtung geht. Also ich bin in guten Händen medizinisch gesehen. Ja, ich werde behandelt von Leuten, die dafür Experten sind, was sie tun. Und ich brauche keinen, der mir sagt, also meine Tante Hedwig, die hat das 2007 auch gehabt. Die ist 3 Wochen nach der Diagnose gestorben oder so. Nicht, dass ich nicht weiß, dass das eine sehr gefährliche Krankheit ist, die auch tödlich enden kann. Definitiv, das ist mir bekannt. Aber das sind so Sachen, die sind halt nicht hilfreich. Und noch eine Sache, um die ich ganz kurz bitten muss, das habe ich auch in meinem Parallel übrigens zu unserem Podcast-Release, den wir heute aus diesem Grund auch zeitgleich machen für Patreon und Nicht-Patreon. Weil ich jetzt nicht wollte, dass das Leute hören, die Patreon sind und dann irgendwie was schreiben und dann liest jemand auf Twitter vielleicht einen Genesungswunsch und denkt sich, ja, was ist denn das für ein komischer Genesungswunsch, was ist denn da los? Deswegen ist das jetzt gleichzeitig und während wir das releasen, mein eigener YouTube-Podcast, den ich jeden Tag veröffentliche, kommt auch gleichzeitig raus. Eine Bitte, die ich noch habe an diejenigen, die in den diversen Gaming-Webseiten, MMO-Webseiten und Blogs und so weiter sind, tut mir einen Gefallen, verwurstet das bitte nicht in irgendeine sinnbefreite News, um ein paar Klicks zu bekommen. Das bringt mir nichts, das bringt euch mäßig viel. Und im Zweifelsfalle sorgt es dafür, dass dann dort wieder irgendwie so ein Herd von Spekulationen oder und Kommentaren sind, die wieder in irgendeine total unproduktive Richtung gehen. Ich habe meine Wege gewählt, das Ganze, die Info zu veröffentlichen. Eine davon ist heute in dem Podcast. Und dabei soll es dann bitte bleiben. Also ja. Vielen Dank dafür an diejenigen, die sich dann daran halten.
Ich wollte nur sagen, dass auch in meinem Fall werde ich über das Thema auch keine Auskunft geben. Alles, was zu dem Thema zu besprechen ist, werde ich dann entweder hier im Podcast mit Georg und Jochen besprechen oder halt im Privaten. Aber
wenn es Sachen gibt, die ich sagen möchte, dann werde ich die auch wieder
öffentlich sagen. Also frag mich bitte nicht nach Zwischenständen oder sonst irgendwas oder all diesen Sachen. Das ist, ihr müsst dann in dem Fall damit leben, dass ihr diese Infos kriegt, die ihr hier dann kriegt, oder ihr schreibt Georg persönlich an und er kann das, aber ich bin, oder Jochen, wir sind nicht der Pressesprecher. Wir sind Freunde, wir haben auch privat natürlich Kontakt und reden miteinander, und es ist halt, an der Stelle möchte ich es auch nochmal sagen, auch unser Wunsch und vor allen Dingen natürlich Georgs Wunsch, dass wir hier so normal es geht weitermachen und, ja. Und einfach auch, das beinhaltet auch, dass wir lustig und frech und genauso, aber so wie man halt ist miteinander, weil ich glaube auch, du Georg willst nicht jetzt irgendwie eine Sonderbehandlung oder irgendwie, ich kenne dich halt zu lange, um zu wissen, wie du bist, ich kann jetzt nicht plötzlich, ich kann jetzt nicht plötzlich Rücksicht auf deinen Tumor nehmen.
Ja. Das stimmt. Wir ein bisschen viel vernehmen, ja.
Nein, aber was ich meine ist, also das ist auch okay, wenn wir untereinander scherzen oder Sprüche bringen.
Das ist so eine Sache, die denkt man, also ich weiß, dass es für jeden total schwierig ist, diese Idee, dieses Konzept oder so eine Erkrankung zu begreifen. Ich meine, wir alle wissen, dass wir sterblich sind, aber für die meisten von uns ist es so, dass wir denken oder hoffen oder guten Grund zur Annahme haben, dass das noch in weiter Ferne ist. Und dass man sich halt fragt, wie wäre das für mich in so einer Situation? Ich kriege eine Diagnose, von der ich weiß, dass die lebensgefährlich ist, vielleicht sogar in einem hohen Maße lebensgefährlich ist. Wie würde ich damit umgehen? Was würde ich machen? Wie würde ich mich fühlen? Und es gibt sehr komische Situationen. Gerade am Anfang, als ich noch überhaupt keine Idee hatte, ob es behandelbar sein würde oder in welchem Stadium es sich befindet, da habe ich ein Fußballspiel geschaut und mich gefragt, werde ich die Meisterschaftsfeier noch erleben? Und das ist ein verdammt komisches Gefühl.
Also die von Fortuna werden wir alle nicht erleben. Fortuna.
Hallo. Die werde ich vermutlich nicht erleben, aber allgemein die Meisterschaftsfeier noch erleben. Und das ist so ein ganz komisches Gefühl. Und auch andere Situationen, die in diese Richtung gehen. Ne? Nur wer jetzt glaubt, dass daraus folgt, dass man den Rest seines Daseins oder seines Tages auch nur damit verbringt, oder verbringen sollte oder muss, betrübt zu sein, der, also ich will nicht sagen, dass das falsch ist, jeder mag das handeln, wie er möchte, aber das ist nicht so wie nicht so ganz meine Herangehensweise im Moment. Vielleicht ändert sich das irgendwann, ich hoffe nicht, aber...
Aber du bist ja jetzt auch nicht, also nur um das nochmal zu sagen, du bist ja jetzt auch nicht auf Abschiedstour, sondern die Ärzte haben auch gesagt, es gibt eine Chance. Ja. Und ich finde es enorm wichtig, diese Chance auch ernst zu nehmen. Und es ist natürlich für mich leicht zu sagen oder so, aber meine Aufgabe ist es auch, daran zu glauben. Und, und deine auch. Und Jochens auch. Und jeder, also ich will das jetzt auch nicht so handeln, als ob das jetzt hier, also du wirst auf jeden Fall die Scheißmeisterschaft sehen, von den Bayern vermutlich, aber
jetzt ist die Situation ja auch ein bisschen eine andere. Also jetzt ist die Prognose ja insgesamt, also unabhängig davon, ob es jetzt komplett geheilt wird oder nicht, ist die Prognose allgemein eine deutlich bessere, als wäre zu dem Zeitpunkt irgendwie schon eine Metastasenbildung da gewesen. Aber unabhängig davon, ist jetzt auch immer, wir haben jetzt gerade eben halt überlegt, sprechen wir am Anfang darüber der Folge oder sprechen wir am Ende darüber? Und einer der Punkte, den man sich halt fragt, kann man nach so einem Thema überhaupt noch irgendwie so einen halbwegs normalen Podcast machen? Die Frage ist natürlich immer noch berechtigt, vor allem, weil wir jetzt schon wieder 20 Minuten dabei sind und über noch nichts anderes geredet haben.
Das ist ja auch
aber
logisch.
Auch da gilt irgendwie, glaube ich, die Antwort, also Grundsätzlich ja. Ihr solltet euch nicht komisch fühlen, wenn wir gleich über irgendwas völlig anderes reden, was vielleicht ein lustiges Thema ist, was wir auch gelegentlich in diesem Podcast haben. Weil aus meiner Sicht das eine Sache ist, die mir gerade im Moment sehr viel Spaß macht und das eines von den Dingen ist, die ich in der jetzigen Zeit gerade am tollsten finde, irgendwas zu machen, was extrem lustig ist oder extrem unterhaltsam ist oder sonst was. Ich musste gerade daran denken, dass ich bin ja so ein True-Crime-Fan, ne, und schaue mir ganz gerne irgendwie so True-Crime-Sendungen an und höre mir Podcasts und so. Und da kommt immer wieder vor, dass so Leute meinen, Experten für die menschliche Psyche zu sein und die menschliche Psyche analysieren zu können und sagen, oh, ich habe da jemanden in einem Interview gesehen, dem ist irgendwie was Schreckliches widerfahren, aber meine Theorie ist, der muss mitschuldig sein, denn der war gerade nicht traurig genug. Mhm. Habt ihr bestimmt schon mitbekommen, dass irgendwie so ein Kriminalfall oder so, die Madeleine McCann, ne, der McCann-Kriminalfall, ja, hat doch neulich erst so eine Serie gehabt, glaube ich.
Das Mädchen, das in Portugal, glaube ich, verschwunden
ist. Das in Portugal vor 10 Jahren oder so verschwunden ist, wo dann irgendwie die Eltern interviewt worden und laut Meinung von einigen Experten nicht genügend geweint haben oder nicht genügend traurig waren. Und dazu kann ich halt sagen, also selbst wenn du das, also ich habe in meinem Leben noch nichts Schlimmeres erlebt, als bei der Ärztin zu sitzen, wo ich wegen, wie ich dachte, einer Volluntersuchung für später eine Magenspiegelung bin, wegen einer Magenschleimhautentzündung. Und die hat diese Untersuchung gemacht und ich habe mir dieses komische Ultraschallgel da abgewischt. Und sie meinte, brauchen Sie noch ein Papier? Und ich so, nee, alles gut. Und sie sitzt an ihrem Rechner, guckt auf dieses Bild, atmet tief durch und sagt, nee, es ist nicht alles gut. Und glaub mir, ist mein Herz noch nie so in die Hose oder sonst wohin gesunken. Und es gab, was so eine Nachricht betrifft, glaube ich, noch keinen, für mich persönlich betreffend, unangenehmeren Tag in meinem Leben. Und trotzdem war das jetzt nichts, wo ich den ganzen Tag über jetzt in Tränen ausgebrochen wäre und nichts anderes mehr gemacht hätte. Also es ist schon so, dass es auch noch eine Menge positive Dinge gibt, die man so miterleben kann. Und das werden wir auch versuchen, so ein bisschen, ich werde es zumindest versuchen, auch in diesem Podcast noch aufrecht und am Leben zu halten.
Also ich kenne dich ja auch schon, oder wir beide kennen dich ja auch schon sehr lange und deshalb bin ich auch der absolut festen Überzeugung, dass das Ding wirklich zum guten Ende geht, weil du bist einfach total irre. Das muss man, also, du bist einfach irgendwie anders. Von daher bin ich mir ziemlich sicher, dass das...
Irgendwie anders wäre jetzt auf jeden Fall von Vorteil, das stimmt.
Auf alle Fälle. Wir haben ja telefoniert und da hast du mir auch mal die Geschichte im Krankenhaus erzählt. Und das ist auch ein Thema, was ich immer wieder habe, wenn ich Leute auch im Krankenhaus begleite. Du lagst nämlich da über das Wochenende, ja, und hast nichts mitgekriegt. Liebe Ärzte, lieben Krankenhäuser.
Ja, aber das war einfach richtiges Arschloch.
Das ist, ich glaube, das ist doch nicht...
Wir müssen das kurz erklären. Also die Situation war die folgende, dass ich die grundsätzliche Diagnose hatte und an dem Freitag Nachmittag noch eine Untersuchung gemacht wurde, eine CT-Untersuchung von meiner Lunge. Die Frage war halt, gibt es Metastasen, also gibt es Krebs schon in der Lunge? Wäre die Antwort ja gewesen, wäre die Prognose außerordentlich viel schlechter. Nicht, dass sie jetzt gut ist, aber sie wäre noch mal deutlich schlechter gewesen, wäre die Antwort ja. Das heißt, die wichtigste Frage, um überhaupt zu wissen, habe ich überhaupt eine Chance, egal wie klein die ist, ist die Frage, war dieser CT ohne Befund oder nicht? Und den CT, diese Untersuchung, habe ich am Freitagnachmittag gemacht. Das Ergebnis davon habe ich am Montagmittag erfahren.
Während der Zeit warst du die ganze Zeit im Krankenhaus und hast auf das Ergebnis gewartet.
Und du wusstest nicht Bescheid und grübelst nach was.
Nee, es war kein Arzt mehr da, der mir irgendeine Info dazu geben konnte. Und dann fragst du dich natürlich auch, gäbe es keinen Befund, würden sie einem dann nicht definitiv, weil das braucht einen Blick. Ne? Also das ist jetzt nicht irgendwie, dass da 20 Leute 25 Minuten lang irgendwelche Berechnungen anstellen, sondern es braucht einen geübten Blick, um zu sagen, okay, ich sehe darauf nichts oder ich sehe darauf was. Dann stellst du dir natürlich die Frage, gäbe es keinen Befund, hätte dann nicht der Arzt sich noch am selben Nachmittag gemeldet, um zumindest mal für dieses Ding in Warnung zu geben, oder aber es gab einen Befund und demzufolge haben sie sich gesagt, wir machen das erst am Montag, dann hat er wenigstens noch ein ruhiges, in Anführungsstrichen, ruhiges Wochenende. So Überlegungen hast du dann in deinem Kopf und die Antwort war einfach, nö, es waren einfach alle beschäftigt und dann im späteren Verlauf des Abends irgendwann nach Hause gegangen, die mir diese Information hätten geben können. Und deswegen hat es halt drei Tage gedauert.
Und ich muss echt mal sagen, das muss man mal sich vorstellen, was in einem Menschen dann passiert. Ja, ich kenne das selber, aber nicht bei so einer Diagnose natürlich. Aber auch selbst bei kleineren Sachen ist das so schlimm, weil du überhaupt nicht weißt, was ist denn jetzt eigentlich los? Und dann machst dir 3 Tage oder 2,5 Tage Gedanken und denkst so, ich sitze hier und ja. Keiner kümmert sich um mich.
Liebe Leute. Ich meine, manchmal wird ja irgendwas in ein Labor geschickt und dann wird es untersucht oder so, aber wenn es einfach nur eines Arztes bedarf, der einmal in das Zimmer geht, drauf guckt und den Daumen hebt oder senkt oder so, damit man weiß, woran man ist, dann ist es schon nochmal echt, ich meine, man ist ja in einem Krankenhaus, also es ist schon...
Vor allen Dingen ist ja auch am Wochenende sind ja Ärzte da, die darauf gucken könnten und etwas sagen könnten, aber wahrscheinlich fehlt die Zeit.
Ja, ich möchte ja keinem die Schuld zuschieben, aber es war auf jeden Fall für mich die Situation war halt nicht sehr cool.
Ja, das ist richtig scheiße. Ich glaube, das ist in deren Bewusstsein überhaupt nicht. Ich glaube, dieser Umgang fehlt total teilweise. Dieses Einfühlen in den Patienten manchmal.
Ja, wobei ich aber sagen muss, ich kann echt sehr, sehr, sehr viel Positives über die Mitarbeiter dort in dem Krankenhaus sagen, wenn ich überlege, dass viele von denen vermutlich überarbeitet und unterbezahlt sind.
Man weiß ja auch immer nicht, was der Grund ist, ja.
Aber ich habe, glaube ich, von allen Mitarbeitern, mit denen ich dort zu tun gehabt habe, einen gehabt, wo ich sagen würde, Mensch, dem hat aber einer ins Müsli geschissen. Der Rest war super. Waren ganz, ganz toll.
Also ich würde gerne mal auch kurz noch mal über mich reden.
Oh Gott.
Schön, Eddie. Weil das einfach, also ich muss sagen, das ist jetzt 3 Wochen her ungefähr.
Ja.
Ich hatte da schon ganz schön auch dran zu knabbern und habe natürlich auch immer noch dran zu knabbern, und wusste auch nicht so richtig, wie ich damit umgehe oder umgehen soll.
Ja.
Weil ich einfach auch Angst habe und also um dich. Und aber auch gleichzeitig auch irgendwie Fels in der Brandung sein möchte. Also weißt du, du bist ja derjenige, der die Scheiße hat und die ganze Kacke auf den zukommt. Und dann ist es irgendwie so. Man will sich dann auch selber nicht irgendwie, wer bin ich, dass ich jetzt jammer? So habe ich mir gedacht, ja. Und gleichzeitig hat mir das wirklich sehr viele schlaflose Nächte bereitet und ich habe sehr viel geheult. Ich will dir eigentlich nur Schuldgefühle machen, Georg.
Und, sorry auch
dafür. Ja. Nein, aber es ist, und was ich aber dann irgendwie gemerkt habe, ist, ja, das klingt immer so pathetisch, aber ich sag einfach mal, wie krass stark du bist, weil ich
das ist nicht so.
Ja, aber so kommt es mir halt vor, wie du nach vorne blickst, so und
aber das hat ja nichts mit Stärke zu tun, wie schon gesagt, ich habe keine andere Möglichkeit, also ob ich will oder nicht, ich muss nach vorne blicken.
Ja,
der Rest ist vergossene Milch, also es bringt mir nichts mehr zu überlegen.
Aber das so zu sehen, ich weiß nicht, ob das so selbstverständlich ist, das zu sehen.
Vielleicht ist es das nicht, aber ich bin irgendwie, was das betrifft, halt relativ pragmatisch. Es bringt nichts, mich zu fragen, warum ich. Es ist nur unglaublich, also ich glaube, es gibt 14 von 100.000 Leute kriegen das in Deutschland pro Jahr diagnostiziert. Und in meinem Alter, auch wenn alles jetzt darüber lacht, weil unsere Zuhörer zum Großteil jünger sind als wir, in meinem Alter ist das halt ultra selten. Ich bin super jung für diese Art der Erkrankung. Es gibt so ein paar Risikofaktoren, die zu einem Teil bei mir vorhanden gewesen sind, die Wahrscheinlichkeit halt leicht erhöhen oder sogar stark erhöhen, dass man es bekommt. Aber du bist halt immer noch bei sowas wie, du hast eine keine Ahnung was, ungefähr 10.000:1 Chance, das zu kriegen, selbst mit erhöhten Risikofaktoren. Und das bringt halt nicht, sich zu fragen, also einige versuchen immer, wenn man solche schweren Dinge bei Leuten in einem Alter mitbekommt, die nicht von einem selber entfernt sind, dann versucht man immer so ein bisschen zu schauen, kennt ihr bestimmt auch, ne? Man liest sich irgendeine Biografie von vielleicht irgendeinem Sportler durch, den man kannte und sieht plötzlich ein Todesdatum und denkt, Moment, der ist doch nicht viel älter als ich gewesen, warum ist der denn schon tot? Und dann versucht man irgendwie rauszufinden, was es gewesen ist und denkt sich, ist es irgendwas, was mir nicht passieren kann? Also war es ein Unfall, was jetzt nicht passieren kann, alles kann einem passieren, aber war es irgendwie ein Unfall oder irgendwie Drogen oder so und ist dann immer erleichtert, wenn man dann irgendwas liest, ach ja, okay, das ist was, das wird mir wohl nicht passieren, ne? Und ich glaube, das ist auch so eine ganz übliche Reaktion und so eine typische Reaktion, dass man versucht, sich irgendwie zu rationalisieren. Mhm. Das ist was, das kann... Ihm passiert das, aber mir wird das nicht passieren. Und so. Und in gewisser Weise auch so eine Art, ja, so Schuldzuweisung. Da hast du ja auch selber mit dran Schuld oder so. Und das alles kann man eigentlich relativ schnell hinter sich lassen. Weil selbst wenn dem so ist, kann man es nicht mehr ändern, wenn du daran bereits erkrankt bist. Ne? Selbst wenn es so wäre, dann du kannst da nichts daran ändern. Du musst aber gucken, dass du das Beste aus der Zeit machst, die du hast und so gut es geht, deine Chancen halt.
Aber du bist halt auch ein sehr, sehr pragmatischer oder sehr rational denkender Mensch. Und ich würde jetzt mal sagen, zum Beispiel, ich komme ja mehr über die Emotion. Also das klingt natürlich, wie du sagst, alles richtig, aber ob man dann sich auch immer so verhalten kann, ist schon auch...
Ja, natürlich geht das nicht immer und in jeder Sekunde. Du grübelst natürlich auch, also klar, und denkst dir, was ist, wenn, und so weiter und so fort.
Ich muss ja sagen, ich habe nicht nur seit der Geschichte, Georg, aber da wurde es mir am deutlichsten auch immer wieder oftmals die Erlebnisse, wo ich sage, ey Leute, regt euch nicht über Kleinigkeiten auf oder bleibt mal cool. Ja. Oder also gerade jetzt fällt mir das wieder so auf, wo man so durch die Stadt geht oder die Menschen sieht oder worüber dich aufregen oder AfD-Postings oder Leute mit irgendeiner Scheiße kommen. Ist das bei dir jetzt gerade auch, wo du sagst, alles nebensächlich? Wir regen uns so über Themen auf oder manche, das ist mir jetzt gerade so, wenn ich so die Leute sehe, ist mir das wieder so bewusst geworden.
Nee, also ich meine, natürlich kann man immer sagen, irgendwie alles andere verblasst im Gegensatz zu der Frage nach dem Leben und so weiter und so fort. Aber das ist immer für mich so die Kinder in Afrika-Logik. Mhm. Ne? Wenn Leute sich über irgendwas aufregen und sagen, mein Gott, ich wünschte für die 50, 60 Euro, die ich im Monat zahlen muss, könnte ich wenigstens Bundesliga gucken. Und dann sagt ein anderer, was sagst du zu den Kindern in Afrika, die verhungern? Die haben überhaupt keine Bundesliga. So, wenn, mit der Logik gut. Kannst du dich halt nie über irgendein Thema reden, egal wie wichtig es ist, wenn es nicht gerade Leben und Tod im Idealfall noch von Tausenden oder Zehntausenden oder Millionen Unschuldigen sind. Also so sehe ich das zumindest nicht nur. Also was mir im Moment häufiger in den Sinn kommt, ist halt der Gedanke, dass ich es wichtig finde, wenn Leute sich über irgendwas uneinig sind, zu versuchen, die persönliche, also diese persönliche Ebene oder eine Hassebene dabei nicht aufkommen zu lassen oder nicht einfließen zu lassen. Und das ist, was ich sehr häufig mitbekomme, gerade wenn ich so in Twitter oder so die diversen Diskussionen mitbekommen, die sind ja oft, drehen die sich nur vordergründig überhaupt um ein Thema und der Rest ist halt nur eine Mischung von Hass und Unterstellungen jeweils gegenüber der anderen Seite, der man gerade nicht zustimmt. Und das ist eine Sache, die ich sehr störend finde, weil ich mich schon lange, aber jetzt im Besonderen halt nicht frage, sondern mir halt denke, dass man sich diese Energie halt komplett schenken könnte, diese Hassenergie basierend auf oft Unterstellungen gegenüber anderen Personen, die anders denken, wenn man zumindest das, worüber man streitet, auf einer sachlichen Ebene behandeln würde.
Fällt da auch das...
Die Kreidefrau drunter?
Nee, Dieter Nuhr drunter gerade.
Dieter Nuhr? Ich habe gar nichts von Dieter Nuhr mitbekommen. Ich habe im Moment, dachte ich gerade so mehr an diese Greta Thunberg und Trump-Geschichten, die ja mittlerweile auch so ein Stellvertreterkrieg geworden.
Ja, ich habe jetzt gerade das Gefühl gehabt, dass das bei Dieter Nuhr gerade so losgeht, dass alle jetzt den bashen.
Das habe ich gar nicht mitbekommen.
Weil er sich über Greta Thunberg lustig gemacht hat.
Ja, genau.
Ach so, aber, ja. Okay, ja, geht da, also auch wieder in die Richtung.
Ja, aber er hat sich ja nicht, also natürlich ist ein Satiriker, ne? Da ist dann auch immer die Frage, ist es Satire, darf er das? Müssen wir uns jetzt darüber aufregen?
Wir haben das immer ganz kurz angeschnitten schon gehabt, ne? Dieses Greta-Ding.
Also ich fand es auch nicht gut, also ich will es nicht gutheißen. Ich überlege mir gerade nur so.
Was jetzt, das, was er gesagt hat oder dass die Leute sich über ihn geärgert haben?
Nee, das, was er gesagt hat, finde ich auch nicht. Also ich bin nicht seiner Meinung da. Und ich bin
was hat
nicht,
er denn gesagt?
Ich bin nicht seiner Meinung, seiner Meinung auch, was das ganze Umweltthema angeht, dass die 16-Jährigen doch bitte eine Lösung hätten für die Probleme. Das ist ja auch seine Kernaussage.
Naja. Also sorry, was er sagt ist, diese Fridays for Future Geschichten und dass da natürlich schon auch eine Doppelmoral irgendwo ist, wenn die ganzen jungen Leute den Älteren Vorwürfe machen, dass wir ihnen ihre Zukunft ruiniert haben, aber gleichzeitig, weiß ich nicht, mit Smartphones und den neuesten Klamotten und weiß ich nicht was rumlaufen, finde ich jetzt mal unabhängig davon, von der Klimawandeldiskussion oder so, finde ich, ist das durchaus ein Thema, worüber man als Satiriker Scherze machen kann, ohne dass man gelyncht wird. Allerdings ist das natürlich eine politische Meinung, die natürlich der momentan herrschenden Meinung doch arg entgegenströmt. Und ich habe das ja am eigenen Leib erfahren mit meinem Greta Thunberg-Joke, was da teilweise dann auch für ein Hass und eine Wut einem entgegenkommt. Da muss ich sagen, ich fand Dieter nur noch nie wirklich lustig. Mich hat er immer genervt mit seiner jovialen Nuschelart. Und die, weiß man ja nicht, der Papst hat ja auch schon mal. Nee, hat er ja nicht. Und so, wenn er da so redet, da werde ich sofort aggressiv. Machst du
aber ganz gut.
Ja, aber generell finde ich das schon okay, wenn von 10 Comedians sind 9 ganz klar links positioniert, ganz klar Greta Thunberg, da glaube ich, kann unsere Gesellschaft ein, und ich glaube, wir müssen jetzt nicht so tun, als ob Dieter nur ein Nazi wäre oder so, sondern ich glaube, die Gesellschaft kann einen Dieter nur, der eine vielleicht konservative Einstellung zu manchen Themen hat oder eine andere Einstellung, wie auch immer. Ich glaube, das kann unsere Gesellschaft ab. Und das sage ich dazu. Ansonsten werde ich mich nie wieder über Greta Thunberg äußern, natürlich.
Ja.
Also, aber lasst uns doch bitte jetzt nicht, also Krebs ist eine Sache, aber Politik nicht auch noch in diesen Podcast rein, und dann haben wir nächste Woche keinen Zuhörer mehr, Jochen.
Das ist tatsächlich doch ein schöner.
Du hast schon alle Frauen vertrieben, ja, so, Georg vertreibt jetzt die Bock haben auf Spaß.
Also pass auf, dann erzähle ich jetzt eine Geschichte aus dem Urlaub,
Ich vertreibe alle Klimaaktivisten, so, geil, wer bleibt noch übrig?
Kann ich jetzt mal von meinem Urlaub erzählen? Seid ihr bereit schon dafür?
Ja.
Also pass auf, eine Geschichte, die mir gerade einfällt, wo ich sage, ich hasse alle, die an diesem Tag am Strand gewesen sind, war, als ich nämlich mit meiner Tochter und meiner Frau schwimmen gehen wollte auf Formentera. Und auf Formentera, wer die Insel kennt, es gibt da eine gute und eine schlechte Seite. Das wechselt immer je nachdem, wo der Wind steht. Auf der einen Seite kannst du nicht schwimmen gehen, weil die Wellen zu hoch sind oder die Quallen sind da. Und dann musst du auf die andere Seite, weil dann ist da ruhig und dann kannst du da schwimmen gehen. Also auf der einen Seite waren Wellen, sind wir auf die andere Seite gefahren, sind wir zum Strand. Der erste Strand, waren auch Wellen, sind wir zum anderen Strand gefahren und der war super. Und dann sind wir voller Freude ins Wasser gesprungen und haben geplanscht und ist das ein toller Strand hier und wunderten uns, warum kein anderer im Wasser ist, bis meine Tochter dann plötzlich meinte, oh, hier ist eine Qualle, auf so ein rotes Ding im Wasser zeigte und meine Frau so, oh, hier auch, und ich guckte mich so um, oh, und hier und da, also wir waren praktisch an einem Strand,
Quallenstrand. War da kein Schild oder irgendeine Warnung oder sowas?
Nee, die kommen ja immer mal und gehen mal wieder. Also das ist immer, an dem Strand gab es auch mal schon mal keine Quallen. Auf alle Fälle hat uns nie einer gesagt, als wir da reinmarschiert sind, geht da besser nicht rein, vor allen Dingen nicht mit einem kleinen Kind, weil die sagt, ich komme gerade raus, das sind Quallen hier. Und ich habe sie alle gehasst. Also wir waren das Einzige an diesem Strand, Georg, und sind nicht
du weißt, was war die Einzigen am Strand?
Nein, die Einzigen, die im Wasser waren. So. Am Strand lagen sie alle.
Georg, du weißt, was zu tun ist, wenn man von einer Qualle gebissen wird, ne?
Ja.
Essig.
Nee.
Draufpinkeln.
Friends zu sehr.
Ach so, Friends.
Friends wissen natürlich, was zu tun ist, weil Joey und Chandler Monica angepisst haben, nachdem sie von einer Qualle gebissen wurde.
Aber ich habe irgendwie auch gelesen, dass das überhaupt nicht stimmt. Also nicht, dass sie angepisst haben, sondern dass das überhaupt nicht stimmt, dass das irgendwas bringen würde.
Ja, nee, das Einzige, was bringt, ist tatsächlich Essig. Also wer von einer Feuerqualle gebissen
haben wird. Haben wir das Thema schon mal gehabt?
Ja.
Das kann sein.
Wurdet ihr schon mal von einer Qualle gebissen? Über Pinkeln reden oder jetzt auch im Speziell wegen Quallen?
Nee, das Pinkeln nicht. Das Quallen meintest du,
wir oder? Haben nur über Anpinkeln geredet.
Ja, okay.
Folge 23 bis 26.
Also die Geschichte fandet ihr jetzt nicht so, da muss man wahrscheinlich eher
du
so,
hast wie
ich denn drin, ich, oder habe ich die Scheiße erzählt? Oder
du was? Hast sie schon getwittert, deshalb war das jetzt...
Ach so.
Ich habe die nicht gelesen. Ich habe irgendwie sehr viel Twitter gelesen in der Zeit, wo ich im Krankenhaus vor allen Dingen war. Und da habe ich übrigens auch meine Liebe entdeckt für so die ganzen Versteigerungssendungen und wo sie so Seekontainer ersteigern können und so.
Man kann Seekontainer ersteigern?
Ja. Die, ich weiß gar nicht, wie diese Dinger heißen. Das sind so Sendungen, da geht es im Prinzip darum...
Hat doch sowas.
Ne? Ja, genau, Sport 1 hat sowas. Und dann hast du halt irgendwie so einen Container, so einen Schiffscontainer, und dann wird der versteigert und du darfst, der wird halt aufgemacht und du kannst einen Blick reinwerfen.
Und weißt nicht, was drin ist, halt nicht, ne?
suchen, was genau drin ist. Ja. Und dann müssen die Leute, dann sagen die halt, okay, ich glaube, das, was da drin ist, ist keine Ahnung was, 15.000 wert, bieten 15.000 und dann dürfen sie den halt, ne, den Inhalt kontrollieren und der gehört ihnen und dann können sie halt gucken, ob sie das teuer vertickt bekommen oder nicht. Und das ist schon spannend.
Aber im Moment, könnte es ja nicht sein, dass da irgendwie so eine chinesische Flüchtlingsfamilie oder so dann ersteigert wird? Da
musst du halt mehr zahlen.
Oder weiß ich, 8 Kilo Koks und dann musst du in den Knast oder sowas. Das ist ein bisschen wie Kofferhoffer. Kennt ihr noch Kofferhoffer?
Ja, mit Karl Dahl? Genau so ist das. Genau sowas ist das.
Kennt das noch jemand?
Natürlich.
Diese Show, wo sie, für alle, viele unserer Zuhörer werden es wahrscheinlich nicht mehr kennen. Das war richtig geil. Das war eine Show mit Karl Dahl, wo die, ich bin mir bis heute nicht sicher, ob das echt oder gefaked war, aber da haben die gesagt, Koffer, die am Flughafen über einen längeren Zeitraum nicht abgeholt wurden. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein Jahr oder 2 Wochen oder keine Ahnung, aber ab einem gewissen Zeitraum sind die halt sozusagen, gelten die als
frei. Ich glaube, diese Container sind vermutlich schon von Zoll- und Drogenfahndung kontrolliert. Also ja, dass du jetzt nicht einen Koffer voller keine Ahnung was, Vietnamesen kriegst, genau. Also oder ein Container voller Vietnamesen oder voller toter Leguane oder Kokain oder ja, so. Ich glaube, die sind schon, was das betrifft, glaube ich, kontrolliert, aber...
Ich will noch kurz zu Ende erzählen, wie Kofferhofer funktioniert.
Mhm. Ja, Entschuldigung.
Nämlich, dann hat Karl Dahl einen Koffer dahin gelegt, dann konnte man den ersteigern, mhm, und dann wurde der Koffer aufgemacht in der Sendung und dann wurde geguckt, was da drin ist. Und in 90% der Fälle war es immer Unterwäsche. Logischerweise. Ja, weil, was hast du denn erwartet, was da drin ist? Goldbarren im Koffer oder was? Das war eine sehr unterhaltsame Sendung. Ich habe die sehr gerne geguckt. Kofferhofer.
Aber ja, so in der Art ist das eben auch. Du wirst diese Dings-Sendung, von denen ich keine Ahnung, wie die heißen, dann vermutlich auch mögen.
Und die haben doch dann auch sich dann gefreut, wenn da irgendwie ein besonderer Föhn mal...
Ja, wenn ein Föhn drin war, das so, war dann immerhin
ein Elektroartikel. Ist das ein Elektroartikel? Ah, ich habe einen Stecker gesehen. Super, geil.
Wow, ein Bügeleisen.
Kleiderhaken.
Ich habe einen guten Twitter-Tipp. Hab ich
die Geschichte schon erzählt? Die habe ich bestimmt schon erzählt, weil die erzähle ich immer. Das ist eine der wenigen Geschichten, die ich erzählen kann, die universell relativ unterhaltsam sind und sogar mit meiner Glatze zu tun haben. Mit dem Typen, der mich im Fitnessstudio nach dem Föhn gefragt hat.
Nein.
Der Klötenföhner? Nicht der Klötenföhner. Ich glaube, ich habe sie erzählt, weil egal, wo ich rede, ist eine der ersten Geschichten, die ich immer erzähle. Aber jetzt kann ich sie nochmal erzählen, weil es gerade thematisch passt. Für diejenigen, die vielleicht jetzt erst zum ersten Mal den Podcast ohne Namen hören. Ihr habt die beste Folge, die Krebsfolge. Da war ich im Fitnessstudio. Im Fitnessstudio. Und ist schon länger her, logischerweise. Und bin in der Umkleidekabine und so ein anderer Pumper guckt mich halt an. Ich sah schon genauso aus, wie ich jetzt auch aussehe. Ne? Ich habe glatt rasierten Kopf gehabt und so. Und fragt mich halt, hast du einen Föhn dabei? Und ich denkt, der will mich halt verarschen, denkt halt, das ist halt ein Witz, ne, weil Glatzenwitz und so weiter und so fort. Und guck ihn halt an, zieh so die Augenbraue hoch und sag, ein Föhn? Weil ich halt denke, okay, jetzt, ne, jetzt sagt er schnack, schnack, kleiner Scherz oder so. Und er versteht offenbar aus meiner Rückfrage, dass ich nicht ganz verstanden habe, was er meint und sagt stattdessen, ja, einen Haartrockner. Als hätte ich deshalb gefragt, einen Föhn, als wüsste ich nicht, was ein Föhn ist. Ja, einen Haartrockner. Ich so, nein, ich brauche keinen Föhn. Ah, okay. Dem ist das, glaube ich, auch danach nicht aufgefallen.
Ja.
Also der hat danach zu keinem Zeitpunkt sich irgendwie an die Stirn gefasst und gesagt, oh, das war vielleicht eine blöde Frage.
Ja, das ist die Geschichte mit dem Föhn. Es gibt so Situationen, wo man auch reflexartig auf irgendwas antwortet oder so, was überhaupt keinen Sinn macht. Zum Beispiel hatte ich das auch schon, dass ein Kollege mir eine schöne Sendung wünscht und der ist überhaupt nicht on air und ich sage, ja, dir auch oder so Geschichten. Also so, ja, weißt du, genau, wo du merkst...
guten Appetit in dem Restaurant, Ihnen
genau, auch. Ja, solche, so, wo du so aus Reflex irgendwie einfach antwortest und es macht überhaupt keinen Sinn.
Das stimmt.
Ja. Ich hab einen Twitter-Tipp und zwar, der könnte dir auch gefallen, Georg, ich weiß es nicht. Bill Hader Dancing 2 heißt der, beziehungsweise @BillHaderDancing, Dancing ohne G am Ende, also nur Bill Hader Dancing. Bill Hader ist dieser Schauspieler und der hat so einen Tanz gemacht in irgendeiner Folge, glaube ich, von Saturday Night Live. Daraus wurde so ein 30-sekündiger Clip genommen, wo er tanzt einfach super lustig. Man kann es auch nicht erklären, wie er da tanzt. Und jetzt hat dieser Twitter-Account hat diesen Tanz immer wieder mit neuen Songs unterlegt. Und es ist unfassbar erstaunlich, wie dieses GIF zu fucking unterschiedlichen Songs wirkt. Und ich habe so das Gefühl, die sind auf der Suche nach dem besten Song zu diesem Tanz. Und es klingt jetzt nicht so lustig, man muss dabei gewesen sein.
Klingt wie die umgekehrte Variante von Alles ist besser mit Céline Dion.
So ungefähr,
Die Musik von Céline Dion, dieses, wie heißt das denn nochmal, nicht All by Myself, wie heißt der andere Song? Der Titanic-Song. Nimmt und unter alle möglichen Filmszenen UEFA-Cup-Finale immer nur diesen Céline Dion-Song legt. So, danach klingt das.
Also es ist sehr lustig. Bill Hader Dancing, guckt es euch mal an. Ich freue mich, jeden Tag kommen da so 2, 3 oder weiß ich nicht, neue Songs.
Diese so heißt der Account, ja?
Ja, und ich freue mich jedes Mal.
Ich sehe es gerade ohne Ton, sieht lustig aus.
Er macht so krasse Grimassen und so. Und es ist wirklich sehr, sehr lustig. Ich hab noch eine Sache, die ich gerne erzählen würde.
Soll ich erstmal ein Stromkabel für meinen MacBook holen?
Ja, hol doch mal ein Stromkabel.
Nicht, dass hier die Aufnahme gleich weg ist.
Das wäre schön. Ich zeige ja schon seit 10 Minuten auf die Stromanzeige.
Du hast noch gar nicht gesagt, dass das Setting hier anders ist heute.
Ja, natürlich ist es anders. Jede Woche ist es anders.
Ich bin gleich wieder da.
Und jede Woche ist es irgendwie komplett zugestellter. Sollen wir jetzt kurz pausieren?
Nö, red mal weiter.
Ja, okay, cool.
Ich muss jetzt gerade Bill Hader Dancing folgen.
Hast du es dir angeguckt?
So. Ist gut, Ich bin gerade dabei. Oh, das ist natürlich auch ein geiler Tanz, ne?
Der Tanz ist mega, aber es ist halt, es gibt manche Songs, da lachst du einfach Tränen, weil die so gut passen. Also zum Beispiel Toto Afrika war ein sehr guter Song. Come on, Eileen ist momentan mein Favorite, glaube ich. Aber es kommen halt jeden Tag auch neue, also... Das ist einfach, der Typ hat auch mittlerweile richtig, den gibt es noch nicht so lange, den Account. Der hat erst in Anführungsstrichen, wobei erst ist Quatsch, 54.000 Follower, was eigentlich bescheuert ist.
Aber es ist noch nicht so extrem.
Aber viel, dafür, dass das so ein internationales Ding ist, was als Meme funktioniert, geht's eigentlich, ne? Und,
ich sehe auch gefolgt von Etienne Gardet.
Ja, guck mal, der ist erst seit September 2019, gibt es diesen Account überhaupt? Also den gibt es erst seit 4 Wochen. Und ich sag euch, das ist der nächste virale Supershit. Und ich bin seitdem mega Fan von Bill Hader. Ich fand ihn immer ganz okay.
Ich habe noch nie irgendwas von ihm gesehen, glaube ich.
Nee, der hat, der war halt Crew-Mitglied bei Saturday Night Live, hat dort auch sehr viel gute Rollen gespielt und spielt jetzt zum Beispiel sehr erfolgreich in einer Serie, einer HBO-Serie, die Barry heißt, wo er einen einen Auftragskiller spielt, der in Hollywood irgendwie einen Auftragsmord, glaube ich, begehen soll. Ja, so beides. So Dramedy, würde ich sagen. Der einen Auftragsmord begehen soll und dann aber seine Liebe zum Schauspiel entdeckt und dann Schauspielunterricht nimmt. Und ich habe selber nur 2 Folgen bislang geguckt, wird aber sehr abgefeiert. Und er hat in der neuen S-Verfilmung auch mitgespielt.
Das.
Wo ich ihn aber eher nervig fand, ja. Okay, pass auf, Folgendes ist passiert.
Der sieht aus wie Bill Carey.
Der ist auch ein bisschen wie Jim Carrey.
Mhm. Habe ich Bill
Carey? Du hast Bill Carey gesagt. Bill Carey.
Ja. Kennt ihr den auch?
Bill Carey?
Ja.
Ja, der ist der erfolglose.
Erzähl mir deine Geschichte.
Ich war letztes Wochenende war ich auf der MAC in Erfurt. Das ist eine Community Convention, wenn man so will. MAC steht für Manga Anime Games. Waren sehr viele Cosplayer und Gamer und Streamer und so weiter. Und waren wir in einem Hotel und ungefähr 300 Meter von diesem Hotel entfernt ist so eine kleine Kerb, Kirmes. Mhm. Und wir haben ein paar Leute, Bekannte von uns und so, die da auch da waren, sind dann da über die Messe gegangen. Und dann haben wir uns entschlossen, wir wollen an so einen Schießstand gehen.
Wo man so kleine Bärchen gewinnen kann?
Ja, alles Mögliche. Genau, Rosen abschießen kann und kennt ja so einen Schießstand halt, mit so Luftgewehren. So, und dann gehe ich da zu diesem Stand hin und habe mir dann da für 10 Euro, wie viel war das? Wie viel Schuss waren das? Ich weiß es nicht mehr. Es waren auf jeden Fall
5
Schuss oder sowas oder... Für 5,10 Euro Schuss, ich weiß nicht mehr, irgendwie, auf jeden Fall, es war teuer, egal. Und dann kannst du dich entscheiden, was du schießen willst. Also du kannst die Rosen, die haben dann so unten so einen weißen Plastikstutzen, den musst du abschießen.
Entweder ein Plastikstutzen, genau. 2 oder 3. Ne?
Und wenn der weg ist, dann kriegst du den Gegenstand. Oder du kannst so Metallplättchen schießen. Oder manchmal gibt es auch so Dinger, die auf so einem Laufband sind, die du runterballern kannst. Ja, Hasen. Und ich hatte mich entschlossen, so eine Art wie beim Dosenwerfen, so Metallpyramiden abzuschießen. Die sind dann dieses, sieht quasi aus wie Miniatur-Dosenwerfen. Sind, glaube ich, 4-3-2-1 gestapelt. Oder was? 3-2-1?
Nee, sind 6 Dinger. 3-2-1.
3-2-1 was? Woher weißt du das jetzt so genau?
Ich bist bin
du
Kirmes, alter Kirmesgänger.
Du bist ein Laberbacke. Bist du 3-2-1? Das war doch
3. Jetzt malt es auf seinem Rechner hier auf.
Ja, aber ich gucken muss, ob es stimmt.
Unten 3, dann 2 und dann 1.
Ich bin mir nicht sicher. Oder
was? Wenn das Fiber 2 hatte, muss man irgendwo hin mit der Gang.
Sind wir schön im Autos.
Ich weiß nicht mehr. Ist ja auch wurscht. Auf jeden Fall stand da abräumen. Dinger abräumen und du kriegst 4 Punkte, die du dann in dem Shop whatever da ausgeben kannst. So, ich gehe da natürlich mit meiner Navy SEAL Ausbildung professionell ran, baller die untere Reihe weg so. Also
mit wie viel Schuss?
Na, jeder Schuss ein Treffer natürlich. na, das ist ja auch wirklich nicht so schwer. So, und dann war es aber folgendes. Wenn
du 5 Schüsse gekauft hast und das 6 Dosen sind?
Es waren mehr, ich hatte glaube ich 10 Schüsse oder so. Es waren, glaube ich, 10.
Naja, Moment mal. Georg, wenn da 6 Dosen stehen, dann kannst du die doch mit 3 Schüssen alle...
Ja, Moment, jetzt kommt doch erst der
die
Teil.
Die müssen ja nur umfallen, die müssen ja nicht explodieren.
Jetzt hör doch mal hin.
Ich höre doch die ganze Zeit
jetzt kommt, den jetzt kommt doch der dazwischen. Jetzt kommt doch der Skandal.
Ach so.
Es ging nämlich so weit, dass ich mich angebrüllt habe mit der Besitzerin.
Oh, ich weiß was.
Oh, Gott. Folgendes.
Ich kann mir vorstellen,
ich schieße also gegen diese... Metall, wie nennt man Dosen da?
Die Dosen.
So, und und der Turm kollabiert
ja.
Und die Dosen liegen alle da. Und ja. Ich sag zu ihr,
jetzt gib
den Preis, ich will meine 4 Punkte. Und da sagt sie, nee. Die Dosen. Und da sag ich, wie nee? Ich hab den Turm umgeschossen. Und da sagt sie, nee, die Dosen müssen alle weg sein. Und dann meine ich, wie, die müssen alle weg sein? Und dann meint sie, ja, die müssen, die standen auf so einem, wie in so einem Regal, die müssen hinten runterfallen, sodass auf diesem Regalboden nichts mehr ist.
Das sind so
genau das habe ich. Und dann habe ich gesagt, wollen Sie mich verarschen? Das funktioniert auch hier wie beim Dosenwerfen, wenn man den Turm umgeworfen hat, alle einzelnen Dosen nicht mehr so stehen, wie sie standen, also nicht nur verschoben, sondern umgekippt sind, dann hat man ja wohl gewonnen. Ich kann ja nicht dafür sorgen, dass die so fliegen, dass die da hinten runterrollen.
Müssen Sie nochmal 10
Patronen. Dann hat sie gesagt, doch, Sie müssen jetzt die einzelnen, die da noch liegen, müssen sie alle nochmal quasi hinten runterschießen. Da habe ich sie angeguckt und habe gemeint, wollen Sie mich betrügen? Woraufhin, ich glaube, es war ihre Tochter oder so, die, ich sag mal, auf der Assi-Skala von, sagen wir, 1 bis Kai Ebel war die auf jeden Fall relativ weit oben. Und ranzt mich da von der Seite an, kannst du lesen? Und dann schreie ich sie, ja, ich kann lesen und da steht abräumen. Und das ist, suggeriert ja wohl, dass das genauso funktioniert wie beim scheiß Dosenwerfen. Und dann hat sie gesagt, geh weiter. Und da habe ich gesagt, das ist ihr betrügt. Und pass auf, jetzt, und es war allen unangenehm. Vor allen Dingen waren auch so Leute da, die nicht so oft mit mir unterwegs sind, die, glaube ich, so ein bisschen, keine Ahnung.
Die ich noch nicht kannte, noch einen guten Eindruck von dir hatten.
Ja, so, keine Ahnung. Aber ich habe mich halt betrogen gefühlt. Und das Lustige ist, neben mir stand halt, den werdet ihr nicht kennen, aber vielleicht kennt ihr ihn auch, Tino Hahn. Auch ein Freund des Hauses Rocket Beans und der übrigens genauso aussieht wie du, Georg. Und der.
Vor oder nach der Chemo?
Er ist ein bisschen dünner, also sagen wir nach der Chemo. und dann wollte er mal mit seiner Freundin da und hat es einfach nur so belustigend angeguckt und ich habe mich empört und dann hat er. Und dann wollte er für seine Freundin da noch für 10 Euro Rosen schießen und dann hat die 10 Euro von ihm nicht angenommen, hat gesagt, er soll auch weiterziehen. Also quasi als Kohleratsche, die haben dann die Kohle nicht mehr angenommen.
Die hat wahrscheinlich gedacht, die wird gleich erschossen.
Nee, ich meine, ich habe nur gedacht, hoffentlich holen die jetzt nicht hier den Kirmesschläger,
oder was weiß ich. Glaubt sich mit Kirmesleuten anzulegen,
ist, glaube ich,
keine gute Idee, egal wie stark man ist.
Aber ich hatte so einen Hals, weil ich finde das wirklich sowas
von... Also was stand auf dem Schild?
Es stand einmal alle abräumen.
Ohne Kreuz und irgendwie so ein Kleingedrucktes noch da drunter?
Oder? Nein, einmal alle abräumen und wir waren dann bei einem anderen Schießstand.
Ja gut, ich sag mal, wenn ich sage, räum mal die 3 Tassen ab, die auf dem
Tisch stehen.
Das kommt die dann um und sagst,
wusste, ich hab die Arbeit gemacht. Aber okay, kann ich als Argument gelten lassen. Aber wenn du das so aufbaust wie beim Dosenwerfen,
ja.
Jeder 9 von 10 Leuten denken, dieses Spiel hier ist funktioniert genauso wie beim Dosenwerfen, nur dass ich keinen Ball werfe, sondern schieße. Dann müssen sie das anders machen. Wir reden hier von 4 Punkten.
Ist ja, die werden doch diese Diskussion 5-mal am Abend haben, oder?
Ja, wahrscheinlich öfter. Naja, ne? Es gibt sicherlich Leute, die dann einfach auch weiterziehen oder so.
Ja, okay, stimmt. Ja, ja, aber also, ich meine, du wirst ja nicht der Einzige sein, der sagt, hör mal, ich habe die alle umgeschossen, ich habe doch gewonnen.
Ja, aber es gibt nicht so viele, die so gut schießen wie Eddie, glaube ich.
Das stimmt.
Ja, das also, das glaube ich schon.
Aber lustigerweise sind wir dann zu einem anderen Schießstand gegangen, es war ja nicht der Einzige. Und da hatten die es aufgemalt. Da stand, okay, da stand dann sozusagen die Fächer, also da stand einmal alles abräumen, die Fächer müssen leer sein, stand irgendwie noch.
Das ist doch.
Und dann war ich mir unsicher, ob das irgendwo auch bei dem anderen Stand stand.
Also das könnte quasi ich gewesen sein.
Und jetzt ist meine Frage an alle Erfurter. Wenn ihr nochmal an den Domplatz da gehen könntet, da gibt es zwei, also mindestens zwei Schießstände. Und mal kurz gucken könntet, ob an allen diesen Schießständen so ein Schild ist. Ihr könnt auch gerne mal ein Foto machen. Ich habe es natürlich verpeilt, ein Foto zu machen als Beweis. Dann würde ich mich sehr freuen, denn ich glaube, wie so oft, ich sehe mich im Recht, um mein Recht gebracht.
Das sehe ich auch.
Ich möchte aber nicht ausschließen, dass dort irgendwo in einer Ecke ein Schild hing, das ich nicht gesehen habe.
Und an alle Rechtsanwälte,
ja,
sollte das Schild so gestanden haben und vielleicht habt ihr eine Einschätzung, ob man auch klagen könnte und ob man damit auch durchkommen könnte.
Weil das ist 4 Punkte wert gewesen, so viel kann ich schon mal sagen. Und ich habe an dem anderen Stand für 25 Punkte, habe ich ein kleines Kuscheltier, ungefähr faustgroß, für 25 Punkte gekriegt. Und diese Dose hätte mir 4 Punkte gebracht. Also ich schätze mal, es wäre der kleine Schraubenzieher, die Plastik-Dracula-Zähne. Die Plastik-Dracula-Zähne oder ein Flummi oder ein Bleistift mit Radierer oder sowas gewesen.
Wofür man auch gerne mal 10 Euro ausgibt, genau, ne? Also insgesamt.
Ja, naja.
Kennt ihr noch das Pferderennen, wo man diese Kugel in diese...
Klar.
Das war mein Lieblings...
Das finde ich auch cool.
Stand immer.
Ja. Aber das ist ja Competition, da spielst du ja gegen 10 andere.
Ja, das war super.
Und da kannst du dich ja dann im Zweifel einfach besser anstellen. Was zum Beispiel auch frech ist, kleiner Tipp an euch. Ich sehe so oft diese Basketballkörbe, wo man Basketball so reinwerfen kann. Auf so einer Kirmes oder so. Und die sind immer gebogen. Die sind nicht rund, die Körbe.
Was?
Die sind so
wie ein Ei?
Wie ein Ei geformt. Und jetzt kannst du ja, also ich nicht, aber Georg kann es bestimmt erklären, wie viel unfassbar schwerer es ist, einen Ball in einen eiförmigen Korb zu werfen, als in einen runden Korb.
Woher weißt du das? Das sieht man von vorne gar nicht.
Ja, das sieht man aber, wenn man groß ist und da reinguckt. Und bei den Bildern, da steht dann oft, du kannst 3 Bälle für 5 Euro oder so, da haben die den Ring meist auch so eiförmig gemalt. Und das ist ihre Absicherung. Weil wenn du dich dann beschwerst, dann sagen die, ja, hier sieht man nur auf dem Schild, wie der Ring ist.
Die betrügen eigentlich alle, ne?
Ja, und weißt du, wie ich drauf gekommen bin?
Nee.
Ich bin da mal hin und habe geworfen und ich habe ja einen überragenden Wurf
beim Basketball. Und du hast keinen einzigen getroffen.
Und ich habe keinen einzigen getroffen. Da wusste ich, hier stinkt was. Mhm. Da wusste ich, der Ring ist vermutlich verbogen.
Ich glaube, ich glaube, wir werden da recherchieren. Ich habe letztens hier am Dom gesehen, die suchen noch jemanden zu mitfahren. Da werde ich mich mal melden.
Junger Mann zu mitfahren.
Junger Mann zu mitfahren. Und dann werde ich mal 3 Monate mitfahren.
Echt?
Gibt es doch immer.
Habe ich noch nie gesehen.
Junger Mann zum Mitreisen, nee. Hast du noch nie gesehen?
Nee, habe ich echt noch nie gesehen. Was heißt denn das dann konkret?
Naja, das möchte ich mal gerne rausfinden. Junger Mann, du baust halt auf. Den Stand
aber
auf.
Da könnten wir doch mal Gunnar, der hat doch jetzt die goldene Kamera Steuerung hier F, digital für Steuerung F bekommen. Das ist ja so ein Investigativformat auf YouTube. Und dann kann ja Gunnar da mal 3 Wochen auf Tour gehen.
Ja, und ich glaube nämlich auch, diese ganzen Achterbahnen, die werden immer von einem nur aufgebaut. Also es gibt so einen
weltweit, starken, es gibt einen Achterbahnaufbauer, der fährt Person, durch die ganze Welt.
Eine Person ist ein starker Typ, der hat so einen Sack mit Schrauben, dann hat er dann ja, eine riesengroße Ratsche,
den Schießen gewonnen hat.
So eine 35er Ratsche und der wird auch immer gerufen von den Leuten, wenn die sich angeblöckt fühlen, wie von dir, wenn er nämlich weitergemotzt hätte, hätte er gesagt, ich rufe den Sven, den Riesen-Sven. Ich glaube echt, irgendwo gibt es so einen, das ist so ein Ork. Und der baut die Achterbahn alleine auf.
Aber die sind alle, das ist natürlich schon ein besonderer Schlag, Mensch. Dann sind hier Tino, Nils und noch ein paar andere sind mit der Achterbahn gefahren. Und dann da gibt es ja dann dieses Foto, wenn du den Berg da runterfährst, dann wird automatisch ein Foto geschossen, wie du aussiehst und schreist, wenn du quasi gerade mit der Achterbahn den Berg runterfährst. So, und dann kannst du da für umgerechnet 50 Euro dieses Foto kaufen und natürlich sind, und du siehst das Vorschau, also das Foto siehst du auf einem Vorschau-Monitor.
Machst ein Handyfoto.
Ja, pass auf. Und siehst dieses Foto auf einem Vorschau-Monitor an dem Verkaufshäuschen. Mhm. Und natürlich sind alle mit ihren Handys hin und haben gesagt, ja, dann mache ich dir einfach ein Foto davon und spare mir die 30 oder 50 Euro für diesen schlechten Print. Und kaum hatte, ich glaube, Nils war es, sein Fotoapparat rausgeholt, um davon ein Foto zu snacken.
Kommt Sven.
Nee, hat Sven auf die Taste gedrückt. Bam! Und es ist in Sekundenschnelle so ein schwarzer Bildschirm, ein schwarzer Screensaver quasi auf diesem Monitor erschienen, wo dann irgendwie der Preis von dem Foto stand und du konntest kein Foto mehr machen. Also die waren komplett darauf vorbereitet, dass Leute halt das einfach mit dem Handy machen wollen und hat dann diesen Finger da auf dieser Taste gehabt und uns super sauer angeguckt, dass... Ja. Wir ihn betrügen wollten, dabei will er uns ja betrügen, weil er uns 30 Euro für dieses Foto abnehmen
jetzt
will.
Jetzt weißt du, was die Leute machen müssen, die zum Mitreisen gesucht werden. Ja. Unter anderem das.
Auf den Knopf drücken.
Ja, aber die wissen schon, wie sie ihre Sachen auf jeden Fall.
Seid ihr früher auch auf diesem Autoscootern gefahren? So dann auch mit einem Arm und rückwärts?
Ja, und so ein Fuchsschwanz hinten dran? Nein. Ah. Ja, also ja. Naja. Okay,
ja, es war peinlich. Im Nachhinein ist es peinlich, aber damals fand ich es geil.
Ja, man.
Wundert mich nicht. Bei allen Geschichten über deine Jugend wundert mich das wirklich nicht.
Ich habe
Leben. Autoscooterfahrer warst.
Ich habe ein Leben vor meinem richtigen Leben und eins jetzt, führe ich jetzt. Und, und auf das Leben davor gucke ich immer ganz gerne mal zurück und
denkst dir, wer schmunzel. Was war das für ein
Assi? Wer war das? Wer war dieser Assi?
Sag mal, ja. Könnt ihr euch noch an diese so um die 2000er herum hat man sich ja tatsächlich noch Links zu Webseiten geschickt, zu irgendwelchen kuriosen Webseiten oder so.
Also ich verstehe.
Erinnert ihr euch daran?
Ja, aber.
Kennt ihr noch String Emil?
String Emil sagt mir was.
Nee. Also ich meine, kennt ihr noch Peter Pan?
Ja.
Diese Pixieland.org Webseite mit diesen Peter Pan-Typen, dieser Erwachsene, der sich halt irgendwie wie Peter Pan und Little Lord Fauntleroy und so anzieht. Mhm. Und String Emil war halt in diesem Zuge auch immer so eine Webseite, die verschickt wurde von so einem Typen, der halt irgendwo posiert hat, halt in so String-Tangas. Mhm. Erinnert ihr euch nicht mehr dran?
Ja, sagt mir, möglicherweise habe ich es auch aus gutem Grund verdrängt, Georg.
Unsere Zuhörer werden bestimmt noch, wer irgendwie in den 2000ern irgendwie unterwegs war im Internet, dem dürfte String-Emil noch was sagen. String-Emil hat einen Twitter-Account.
Ach Gott, der
Gott,
typ,
du Scheiße, ja. Ich sehe es.
Oh und ich habe mir gedacht, irgendwie, das ist irgendwie so ein lustiger, kauziger Typ, den kann man ja mal... Habe ich gedacht. Dem kann man ja einfach mal auf Twitter folgen. Was soll da schon passieren?
Der Klötenföhner, das sage ich dir.
Ich sage euch, was passiert. Es kann halt einfach mal sein, dass er auf seinem fucking scheiß normalen Twitter-Account einfach tonnenweise Videos von sich selber beim Wichsen postet. Und das taucht in meiner Timeline auf. Weißt du, ich sitze gerade im Krankenhaus, krieg eine Infusion, gehe durch meinen Twitter-Feed und sehe String Emil beim Wichsen.
Aber was ich daran faszinierend finde, ist, dass ich zwei Leute kenne. Also du bist eine davon und noch eine Person. Und zwar ist das Schleuder, der ihn followed.
Ja.
Moment, er hat aber nur 1500 Follower.
Nur? Es ist String Emil. Ja. Nur 1500.
Naja, also das ist ja nicht viel. Also ihr fallt schon auf. Das wollte ich damit sagen. Ihr seid zwei von 1500. Das ist jetzt...
Ja.
Vielleicht wäre das jetzt... Oh shit, Alter. Jetzt habe ich... Nein, raus hier.
Wir haben runtergeschummelt.
Darf man das so einfach auf Twitter so pornografisch...
Habe ich mich auch gefragt. Ich dachte, Twitter wäre bei sowas irgendwie total, die würden alles sofort sperren, aber
scheiße,
scheinbar
jetzt ist das in meinem Cache drin. Wie kriege ich das hier wieder raus?
Geh doch mal auf die Seite, ich abonniere mal schnell mit einem Klick.
Guck mal, der hat sogar einen Shop auf Spreadshirt.
Mach die Seite weg.
Es wird jetzt ganz viele Leute geben, die erklären müssen, warum sie auf String Emils Twitter-Account gewesen sind.
Halle, oh nee.
Junger Mann zum Mitreisen gesucht, sag ich nur.
Ja, ich krieg richtig eklige...
Ja, das ist aber wirklich fies.
Ja.
Alter Schwede.
Und wenn dann jemand neben dir steht und auf dein Handy kurz guckt und da bling blong, String Emil hat ein neues Video gepostet.
Ich habe auf der Zugfahrt von der Mac zurück, habe ich einen Horrorfilm geguckt auf meinem Laptop und hatte die Kopfhörer so, Nee, sage ich jetzt nicht.
Sag ich okay. Jetzt.
Ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ob der indiziert ist. Und,
oh, das wäre schlimm, um Gottes Willen.
Naja, wer weiß. Und dann habe ich die Kopfhörer so zur Seite so leicht gehabt. Und eine Frau hat die ganze Zeit da geschrien, weil die halt verfolgt wurde. Und dann kam so eine junge Frau ins Abteil, also es war im Zugabteil. Und ich habe mir nur gedacht, die denkt bestimmt, ich bin fucking Psychopath, weil die ganze Zeit auf meinen Kopfhörern, ich habe so ganz konzentriert auf den Laptop geguckt und die ganze Zeit hört man aus meinen Kopfhörern so, ich hab, und ich sitze so da total vergnügt, fresse nebenbei M&M's, trinke eine Cola, während irgendwie da jemand um sein Leben schreit. Und denkt sich auch nur, alle sind verrückt.
Naja. Hat die Geschichte, habe ich euch schon erzählt, wo ich mal auf den Philippinen im Bus saß?
So wie ich dich kenne, war das schon die Geschichte.
War die Geschichte jetzt, ne?
Da kommt auch nichts mehr. Ja, dann war ich in den Philippinen mit dem Bus gefahren.
Also bin ich mit den Philippinen im Bus gefahren, so 3-4 Stunden. Und diese Busse sind ja wirklich echt scheiße. Aber was die alle haben, war oben...
Warst du alleine da?
Nee, mit meiner damaligen Freundin. Und was die tatsächlich da haben, sind aber so große Röhrenfernseher.
Was?
Das war damals vor 15, 20 Jahren oder so.
Im Bus?
Im Bus. Und da haben die Splatter-Horror-Filme gezeigt, tagsüber. und die ganzen Filipino-Kinder saßen in der ersten Reihe. Und da sahst du nur, wie Kettensägen irgendwelche Köpfe abgetrennt haben in einem normalen Bus, wo Touris zum Tauchen gefahren sind oder zu ihrem Hotel oder so. Und die ganzen Kiddies vorne hat keinen gestört.
Ja, wahrscheinlich,
weil in Deutschland unmöglich
schlimmere Sachen in ihrem Leben schon gesehen haben. Mhm. Sollen wir mal zum Rätsel kommen?
Hast du eins oder?
Ne, Georg, hoffe ich doch.
Das können wir machen, ja.
Okay. Achso, warte das mal. Jingle. Ich hoffe, ich kriege jetzt die richtige Taste.
Kriegst du? Ich wette 100 Euro, dass es die falsche ist. Es war so klar. Es war so klar.
Ja, Moment, das ist erstmal die Reaktion darauf, dass du 100 Euro wettest. Die sind quitt, Eddie.
Charlie Sheen zahlte im Jahr 1996 6.500 Dollar, um was zu tun?
Das muss ich wissen. Charlie Sheen, der berühmte Schauspieler.
In welchem Jahr war das?
96.
Hat das etwas, ich fange mal dreisterweise an, hat das etwas mit seinen Filmen zu tun oder war das privat?
Ja.
Ja, hat er recht.
Da ist er wieder.
Ja, dann stell doch auf.
Korrekte Georg. Es hat was mit seinen Filmen zu tun?
Nein.
50-50 Chance. Also, er hat wie viel? 6.500?
Ja.
Dollar. Du willst wissen, für was er das gezahlt hat.
Ja, richtig.
Sehr gut. Ich habe schon mal... Warte mal. Hat Herr Charlie Sheen 6.500 Dollar gezahlt, um etwas zu verhindern?
Dann weiß ich's.
Ja, das könnte man quasi so formulieren. Ja, okay. Doch.
Also, Charlie Sheen, ja, du bist aber leider nicht dran. Charlie Sheen ist ja bekannt dafür, dass er ganz viele schlimme Sachen gemacht hat. Drogen, Sex. Mhm.
Schlimme Sachen, Sex.
Drogen, Sex. Möglicherweise wollte er nicht, dass etwas rauskommt. Hat Charlie Sheen 6.500 Dollar Schweigegeld gezahlt?
Nein.
Es ist, meine Damen und Herren, 21:40 Uhr, ich möchte gerne lösen. Charlie Sheen war ja oftmals betrunken, auch am Steuer. Er fuhr also durch die Stadt, wurde von dem...
Welche Stadt?
Wo wohnt er denn?
Weiß ich nicht.
In seiner Stadt. Die Stadt spielt doch keine Rolle.
Spielt keine Rolle.
Die spielt keine Rolle. Ist betrunken angehalten worden. Der... Ja. Polizist hat gesagt, ich kriege von Ihnen 300 Dollar. Da hat Charlie Sheen gesagt, nein. Hat der Polizist gesagt, steigen Sie bitte aus. Also er hat das Geld, damit wollte er einen Polizisten bestechen. Und es wurde immer höher. Und am Ende waren es 6.500 Euro, die er bezahlt hat. Und dann
Euro auch.
Dollar.
Dollar.
Habe ich einen Punkt?
Hast du überhaupt eine Frage Nein. gestellt? Okay.
Das, ich wollte ja lösen.
Gut.
Ja, ach so.
Hat es was mit Paparazzis zu tun?
Nee.
Ja, was kann es denn dann jetzt noch sein?
Was kann das noch sein, ja.
6.500 ist eine komische Summe.
Mhm. Kommt drauf an, für was?
Das ist eine komische Summe.
Das ist echt richtig gut. Warum? Warum? Was ist denn an der?
Warum ist das komisch?
Naja, entweder man...
Entweder man zahlt 10.000 oder nix.
Ja, entweder man hat 5 oder 10.000, aber doch nicht 6,5. Also, da ist doch die
Frage... Du weißt doch gar nicht, wofür.
Aber wo sind die, ich frage mich gerade, wo sind die anderen 3,5 oder anderthalb hin?
Es gibt weltweit nur zwei Preise,
ist doch so 5.000 und 10.000. Also ist doch klar, Charlie Sheen hatte 10.000 Euro in seiner Tasche. Dann okay. hatte er nur noch, weil er die nämlich zahlen musste.
Mhm, für was?
Dann, das versuche ich ja jetzt gerade zu erfragen.
Okay, ja.
Und dann hat er nämlich nur noch 6.500 gehabt und fragt sich...
Frage.
Hat er es einem Arzt bezahlt?
Nein.
Kannst du mal von der widerlichen Seite Herr runtergehen, Wilf, Eddie?
Warte, ein Bild noch. Hat er die 6.500 Euro
Dollar,
hat er die 6.500 Dollar bar bezahlt?
Ich nehme an, ja.
Hat er die Kohle selbst auch übergeben?
Das weiß ich nicht. Wie gesagt, okay. Ich nehme an, dass er es in bar bezahlt hat. Das wäre nicht unüblich für das, wofür er es bezahlt hat, das in bar zu zahlen, aber ich weiß es nicht genau.
Nicht unüblich, in bar zu zahlen?
Ich nehme an, er hat keinen Gegenstand oder sowas gekauft.
Er hat jetzt keinen Gegenstand gekauft, den er mit nach Hause nehmen will. Er hat sich keine Statue von Yoda gekauft,
okay.
6.500 Dollar zum Beispiel.
Bist gut drauf.
Aber vielleicht drauf. Hat er sich irgendeine Form von Beweismittel.
Ja, ja, kann man so sagen.
Diese ganze DNA-Geschichte, die war ja irgendwie später mit dem Tigerblut oder so. 96, das war ja auch noch... Ehrlich gesagt, das war auf dem Höhepunkt seiner Karriere. Also das war noch bevor er so richtig crazy wurde, glaube ich. Also der war sicherlich auch schon crazy.
Na gut, ich meine, selbst bei Two and a Half Men war er noch Höhepunkt seiner Karriere.
Ja, oder? Ja,
also
eben.
Hat er auch noch also richtig gut verdient.
Eben. Also möglicherweise hat es was damit zu tun, was er in der Vergangenheit getan hatte.
Nee.
Hat er sich eine Pizza gekauft?
Nee. Für 6.500 Dollar.
Ja, er hatte einfach Bock drauf.
Ohne weiteren Kommentar war das dein Vorschlag.
Hast du fast alle Gegenstände
Leute,
durch.
Leute, ich weiß, was ihr von mir denkt. Ich kommentiere das jetzt hier nicht.
Gut.
Aber jetzt stellt euch mal vor, ich hätte recht gehabt.
Ja, das ist schwer vorzustellen. Aber. Gut.
Und jetzt übergebe ich an dich.
Gut.
Das ist dein Argument. Für diese These. Hat er sich für 6.500 Dollar eine Pizza gekauft? Ich weiß, das klingt blöd, aber stellt euch vor, ich hätte recht gehabt. Das ist ein Argument. Solide. Solide. Absolut solide.
Es muss doch was Besonderes sein, wenn du ein Rätsel machst. Das stimmt, es muss das irgendwas Komisches sein.
6.500 Dollar für eine Pizza ist was Besonderes. Coole Idee.
Ja, also stimmt. Er wollte was verbergen. Er wollte irgendwas, sollte nicht an die Öffentlichkeit kommen. Es waren keine Fotos.
Nee, also ne? der Wortlaut war, er wollte etwas verhindern.
Verhindern, ja. Er wollte etwas
verhindern. Nicht verbergen, ne? Also nicht verbergen, nicht, okay, nicht in die Öffentlichkeit kommen.
Okay, ich habe noch eine Idee. Hat er etwas gekauft, weil er sich dadurch mehr Erfolg versprochen hat?
Ja.
Ach, Mist. Okay.
Passt meine Lösung nicht
mehr. Jetzt gibt es zwei.
Jochen, das war wieder so unglaubwürdig.
Okay, ich habe zwei Varianten. Ich muss überlegen.
Keine Bananen.
Er hat das Geld ausgegeben für Kinotickets für einen Filmstart, damit der in der Box
auf. Verdammt nah dran. Verdammt nah dran.
Was? Dann bin ich dran.
Ja. Tickets ist richtig.
Ja. Ah, also ich kann euch das, wenn ihr wollt, kann ich meine Überlegung mal sagen.
Ja, gerne.
Ja. Okay, wollt ihr wirklich?
So funktioniert das Spiel, also grundsätzlich auch.
Ich hatte eben tatsächlich gedacht, er wollte nicht, dass ein Paparazzi ihn knipst. Paparazzi stand aber schon vor ihm und wollte Fotos machen. Da ist ihm eingefallen, dem Paparazzi, dass er keinen Film eingeladen hat, auch gar keinen dabei hat. Da wollte er zu einem Bütchen oder in ein Geschäft gehen und sich einen Film kaufen. Und dann ist der Charlie Sheen vor ihm reingegangen und hat alle Filme gekauft und hat gesagt, Edge.
Das ist eine richtig gute Antwort, wenn ich nicht vor zwei Fragen gefragt hätte, ob es was mit Paparazzis zu tun hat. Und genau. Georg Nein gesagt hat.
Richtig.
Okay.
Ja. Deshalb stelle ich diese Frage nicht. Ich knüpfe da an, wo du zuletzt warst, Eddie. Was war das nochmal?
Das ist auch meine
Frage. Mit Tickets. Der hat sich zwei Tickets gekauft.
Was? Der hat sich zwei Tickets gekauft?
Nee.
Alter. Für den typischen Preis von $3,250 pro Ticket.
Ich kann mich an die letzte Frage nicht mehr erinnern. Verdammte Axt.
Gut.
Dann löse ich jetzt.
Okay, Eddie möchte lösen.
Ich glaube, aber da bin ich mir nicht sicher, und ich vermute, dass er auch eine Band hatte oder sowas. Und er hat Tickets er hat vielleicht CDs gekauft von seiner Band, damit sie in den Charts hochgeht.
Nein, er hat Tickets gekauft.
Ach ja, er hat Tickets gekauft. Von seiner Band, damit sie in den Charts hochgeht?
Nein.
Tickets hat er gekauft für ein sportliches Ereignis?
Richtig.
Für ein Footballspiel?
Nein.
Das war mir klar.
Okay, er hat für $6,500 Tickets gekauft für einen Verein, den er nicht mag, damit dort keine Fans sitzen, um den Verein anzufeuern.
Nee.
Och, come on, das muss es doch sein.
Also er hat Tickets gekauft für 6.500, aber er hat ganz viele Tickets gekauft.
Ja.
Ganz viele günstige Tickets.
Ja.
Und er wollte nämlich, dass, jetzt weiß ich's, er wollte bei einer Sportveranstaltung, dass auch ganz normale Menschen teilnehmen konnten, die sich das sonst nicht leisten konnten.
Okay, ich weiß es, ich kann
lösen. Nein, das exakte Gegenteil.
Was? Ich kann lösen.
Wieso?
Ja. Also, wenn ich mich recht erinnere, 1996 kam, oder wir reden von dem Film Die Indianer von Cleveland.
Du redest davon?
Ich rede von Die Indianer von Cleveland mit Charlie Sheen, Wild Thing.
Wild Thing. Ach so, der Film Baseballfilm.
Und damit bei diesem Film die Tribünen voll sind, als Kulissen, hat er für 6.500 Leute Tickets gekauft, damit die dort als Statisten sitzen, damit es cooler aussieht in dem Film oder sowas.
Gute Idee, aber nein. Nein.
What? Habt ihr das von Doha mitbekommen? Dass die da die Gastarbeiter, die in Bangladesch...
Hast du geschrieben,
ich habe es noch nicht... Aber ich habe im ZDF gesehen, dass die Ränge bei der Leichtathletik-WM dann doch ein bisschen voller aussahen, weil die Gastarbeiter nach ihrer Schicht nicht aus dem Stadion gelassen wurden, sondern 7 Stunden da sitzen mussten.
Aber ist das wirklich, dass sie mussten oder dass sie durften?
Sie haben mit versteckter Kamera, sie mussten 7 Stunden da sitzen, die wollten los, die wollten eigentlich, die haben vorher gearbeitet, 15 Stunden
wahrscheinlich. Das kann ich mir nicht vorstellen, das ist doch ein
Riesenskandal. Stimmt, das kann eigentlich nicht sein.
Das kann auf keinen Fall sein.
Aber jetzt mal zurück zum Rätsel.
Das ist sehr, 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 also es geht um Baseball.
Ja.
Sag ich doch.
Aber das haben wir noch nicht geklärt.
Nee, haben wir noch nicht. Das geht
jetzt wissen wir es aber, ne?
Ja.
Und es ging um ein Baseballspiel und ich hatte eben gefragt, er hat auf alle Fälle Tickets für andere Leute gekauft.
Nein, das hast du eben schon gesagt und ich sagte, nein, hat er nicht.
Na, Moment.
Aber egal, er hat keine Tickets für andere Leute gekauft.
Okay, Alter.
Hat er, ist es wichtig, welcher Verein? Welche Mannschaft?
Vermutlich für ihn, ja, aber für uns ist das nicht so wichtig. Weil
ich meine, es gibt natürlich sehr viele Baseball-Vereine.
Ich hab's.
Okay. Er hat Tickets gekauft beim Baseball, weil er im Falle eines Home Runs der Einzige sein wollte, der eine Chance hat, den Ball zu bekommen.
Absolut richtig.
Bam. Genau, das wäre so genau meine Antwort gewesen.
War es aber nicht.
Er hat für $6,500 Tickets gekauft. Jetzt denkt man sich, die Tickets sind doch bestimmt ficken teuer, da gibt es nicht viele Tickets für. Aber es gibt dafür richtig viele Tickets. Im Left Field des Anaheim Stadiums hat er sich 2615 Sitze gekauft. Für knapp $2,50 pro Sitz. Und ich habe nachgeguckt, die Dinger kosten selbst heute, die billigsten, nur $4. Wahnsinn. $4 für ein Baseball-Ticket. Also er hat 2615 Plätze gekauft, um im Falle eines Homeruns nicht laufen zu müssen oder sich nicht kloppen zu müssen um den Ball. Es gab allerdings in dem Spiel keinen einzigen Home Run. Er hat nicht nur den nicht bekommen, es gab einfach gar keinen. Und Jay Leno, den kennt ihr auch noch, den Talkshow-Host, verspottete ihn anschließend mit den Worten, das ist wohl das erste Mal, dass Charlie $6,500 für etwas bezahlt und sich dabei nichts gefangen hat.
Das ist ein solider Joke.
Der ist nicht schlecht.
Ja. Gute Punch.
Das ist so ein gutes Rätsel übrigens.
Sehr gutes Rätsel. Alles klar, dann beenden wir das. Und kommen jetzt zum Hour in der Oktober Edition. Hour heißt Ask Us Anything. Ich hab Fred aufgemacht.
Was? Ich hab was ganz Tolles.
Was?
Patreon-Frage.
Ja, hau raus.
Lou says, hallo Jungs, könnt ihr mir helfen, meinen Traum zu deuten?
Oh Gott.
Ich war im Lidl einkaufen, habe Bohnen gekauft, die zusammenhängend waren wie eine Fahrradkette. An der Kasse war Eddie. Das Laufband, wo man die Ware draufstellt, hat sich viel zu schnell bewegt und es hatte Löcher, wo die Bohnen reingefallen sind und anscheinend das Getriebe von den Laufband zerstört hat. Eddie meinte nur, dass es nicht seine Schuld wäre und er jetzt garantiert nicht neue Bohnen holt.
Richtig.
Also holte ich neue, die Eddie dann in das Loch hängte, um die anderen Bohnenkette rauszuholen, was auch irgendwie funktionierte. Das Laufband lief wieder mit bestimmt 60 Kilometer pro Stunde und ich konnte gehen. Das war ein seltsamer Traum. Es ist jetzt keine Frage hier. Ich habe das einfach nur mal vorgelesen. Ich fand diesen Traum so schön. Obwohl, doch, wie soll ein Traum ja deuten?
Also ich finde, ehrlich gesagt, gibt es da gar nicht viel zu deuten, weil es ist alles, was passiert ist, ja schon relativ klar und deutlich.
Eindeutig.
Ich war unschuldig.
Ja.
Das habe ich daraus gezogen.
Großartig.
Wir haben dieses Mal wirklich viele Fragen, deshalb versuchen wir mal schnellere, kürzere Antworten zu geben. Gerald Xero, ich fange mal oben an, das sind dann die ersten. Wollte nur mal fragen, ob ich der Einzige bin, der eine gewisse Ähnlichkeit zwischen Paul Panzer und Jochen sieht.
Ich habe keine Ahnung, wie Paul Panzer aussieht.
Ja, stell dir.
Mittlerweile, wie sieht er mittlerweile aus?
Also der Jochen ist schon deutlich attraktiver.
Warte mal, ich google mal Paul Panzer.
Sieht ein bisschen aus wie String Emil.
Paul Panzer.
Panzer. Mein Name. Das ist schon wahnsinnig. Der hat ja mit diesen. Ja, den gibt's doch. Der hat ja mit diesen Radiosketchen sozusagen.
Ein
bisschen? Ja. Der hat mit diesen Radiosketchen angefangen und darauf eine komplette Karriere gebaut in Sat 1.
Also ich fand den immer ganz lustig, aber ich habe ihn schon lange nicht mehr gesehen tatsächlich. Ja. Übrigens, falls ihr danach fragt, wo das mit dem Karnevalssong, also ich habe immer noch keine Antwort von Micky Krause übrigens, wo wir gerade bei Promis waren.
Ja, das wundert mich. wie sind eure Nicknames im Internet und wie seid ihr darauf gekommen? Fragt Thorsten Bauer, wie sind meine Nicknames im Internet? Mein Nickname ist mein echter Name. Ich habe keine Nicknames im Internet. Also zumindest nicht auf den Seiten, auf denen ich offiziell bin.
Maximilian, an dieser Stelle vielen Dank für den immer wieder unterhaltsamen Podcast. Bin seit Tag 1 dabei, fiebere immer noch jeder Folge entgegen. Lasst euch aber von dem wöchentlichen Release nicht unter Druck setzen, wenn ihr meint, mit 2 Wochen kommen bessere Folgen dabei heraus. Weitermachen. Da es bald wieder diese Zeit des Jahres ist, wie steht ihr zu Halloween?
Ich habe mich mittlerweile dran gewöhnt, ganz ehrlich. Ich weiß.
Ich habe ein Nickname. Also wir sind schon bei der nächsten Frage. Gut. Ich heiße ja Barlow.
Warum eigentlich?
Wegen Kurt Barlow, einem Charakter aus dem Stephen King Roman, den ich irgendwann in den 90ern mal gelesen habe und toll fand. Brennen muss Salem hieß der Roman.
Ah, okay.
Und daher kam der Nickname Kurt Barlow.
War das ein Held?
Nee, es war eher so ein Bösewicht.
Gab es aber nicht auch, Philip Marlowe war so ein Agent, oder?
Keine Ahnung, mit dem habe ich nichts am Hut.
Philipp
Marlowe. Aber wir waren bei der nächsten Frage schon.
Philipp Marlowe?
Oh, ja, Philipp Marlowe. Kennt das noch jemand? Philipp Marlowe?
Nee.
Das ist hier, Philipp Marlowe ist eine Romanfigur.
Wie kommst du jetzt auf Philipp Marlowe?
Ja, wegen Marlowe.
Wegen Marlowe.
Von Humphrey Bogart gespielt. Okay, die nächste Frage.
Was ist mit Halloween? Das müssen wir
genau, mit Halloween war das, genau. Ich habe mich mittlerweile an Halloween gewöhnt. Ich weiß, es ist so ein bisschen verpönt, weil das so ein Ami-Trend ist, der hier rüber schwappt und so. Und alle schon Angst haben, dass als nächstes Thanksgiving oder so kommt. Aber ich muss sagen, ich finde Halloween sympathisch. Ich finde es irgendwie, macht es Spaß, sich zu verkleiden, auch wenn wir diese Kultur von Halloween hier nicht haben. Aber mir gefällt es 1000-mal besser als Fasching oder Karneval. Damit kann ich zum Beispiel nicht so viel anfangen. Aber ich finde es cool, dass alle sich irgendwie gruselig anziehen. Und dieses Trick-or-Treat-Ding finde ich irgendwie auch süß.
Das ist totale Scheiße.
Warum denn? Ich finde das süß. Bei uns klingeln manchmal die... Das Nein, das stimmt nicht. Bei uns klingeln die Kids an der Tür.
Das macht kein Mensch. Das und dann hast nicht. Du alle zwei Jahre ein enttäuschtes Kind mit einem Scheißkostüm und seinem blöden Vater vor der Tür stehen, das sauer ist, dass es kein KitKat kriegt oder ein Lion oder irgend sowas.
Ja, das kriegt niemand ein Lion. Du kriegst irgendwelche Garbage-Bonbons, irgendwelche Billo.
Ich tue
das Beste ist, wenn du einen Bauarm kriegst, dann kannst du schon
Apfel. Froh sein. Ich gebe mal einen Apfel und dann warte ich immer auf die traurige Reaktion und sage ich, was? Was?
So eine schöne Mandarine dabei.
Ja, drei Mandarinen, so. Was? Willst du noch Nüsse?
Ich gebe immer einzelne Pistazien.
Also ich finde Halloween, ich kann mich...
Aber die geschlossen.
Das glaube ich tatsächlich. Ich schicke, meine Tochter schickt
also, sie nicht rüber. Wenn ihr mit euren blöden Gören irgendwie zu Halloween rausgeht, wo kein Mensch darauf vorbereitet ist, dass da jemand bei ihm klingelt und Süßigkeiten will, dann geht doch wenigstens irgendwie in dieser Straße, werft irgendwie vorher einen Zettel irgendwie in die Briefkästen und sagt, wir gehen hier an Halloween eine Runde, dass ich zumindest irgendeine Kleinigkeit an Süßigkeiten da habe.
Also ich finde, also bei uns klingelt es schon häufiger,
sonst kriege ich Zigaretten.
Ja, das ist auch gut. Also bei uns klingt es schon häufiger, aber es ist noch, ich gebe dir recht, es ist noch nicht so etabliert, dass man selbstverständlich davon ausgehen kann. Es müsste.
Vor allen Dingen ist das, ich finde halt, St. Martin finde ich viel schöner. Das kennen vermutlich nicht alle, je nach Region. Aber dann gehen die Kinder halt raus, dann haben sie selbst gebastelte Laternen dabei und dann wird gesungen. Und wenn man gut gesungen hat, kriegt man Süßigkeiten. Und wenn nicht, dann kriegt man die Tür ins Gesicht geschlagen und darf wieder gehen.
Richtig.
Und nicht so wie bei Trick-or-Treat.
Nee, das heißt ja, im Deutschen heißt das ja Süßes oder Saures.
Süßes oder Saures, okay, ja.
Ich sag immer Saures und jetzt verpiss dich.
Das ist ja, bei unserer deutschen Tradition des St. Martin erziehen wir die Kinder dazu, etwas Produktives, Geistreiches zu tun, ein schönes Liedchen zu singen. Ich gehe mit meiner Laterne und meine Laterne mit mir. Und bei Trick or Treat erziehen wir Terroristen. Die drohen damit, irgendwie ne, Klopapier oder sonst was zu werfen oder Eier oder was sie dabei haben, wenn sie nicht...
Ist das so?
Ja, in einer gewissen Weise hat der Georg schon
recht. Geld kriegen.
Die Symbolik dahinter ist schon Erpressung. Ist Drogen, ja, Drohung und Erpressung. Es ist im Prinzip Erpressung. Gib mir was oder ich hau dir aufs Maul.
Ist aber das ist doch typisch, ja, aus Amerika kommt der
Karneval. Typisch amerikanisch. Ja. Genau.
Aber ich meine, es gibt, im Karneval gibt es ja auch, kennt ihr das noch, gab es das bei euch, bei mir, der Faschingszoll, kennt ihr das?
Ja klar,
wo die
Narrenzoll heißt das. Narrenzoll.
Bei uns in Frankfurt dieses Faschingszoll, wo die dann einfach irgendwie eine Schnur spannen an der Straße und dann kommt von links und rechts irgendwelche schäbig verkleideten Rotzlöffel. Ja. Du kurbelst das Fenster runter und die wollen Kohle. Und das geht ja noch, wenn die einigermaßen verkleidet sind, aber in Frankfurt war es teilweise so, dass die halt einfach, das waren einfach 38-Jährige, die sich einfach vor das Auto gestellt haben.
Mit der Knarre.
Die haben dich einfach überfallen.
Und dann hatten die ein Schild dabei. Narrenzoll.
Ja, die haben dich einfach überfallen und dachten, sie kommen damit durch, weil sie es Faschingszoll genannt haben.
Also meine Antwort, Halloween, ich kann es nicht ertragen.
Sollen wir den Kindern nicht direkt die amerikanische Variante beibringen und bewaffnet die Tür aufmachen und schreien, dass man schießt?
Das One step was. Closer.
Genau.
Freeze.
Hallo Porn-Team, ich wollte mal wissen, ob ihr Glasreiniger auch als Putzmittel für alles benutzt. Macht weiter so, Jochens neues Image als Hochstapler ist einfach klasse und real.
Was? Glasreiniger für alles? Nee.
Doch.
Das kannst du doch nicht. Ja?
Ich habe hier auf dem Schreibtisch ungelogen W5 Glasreiniger stehen. Wartet.
Das gibt's nicht. Ja.
Den ich für
alles. Ey, allein dieses Geräusch ist schon so toll.
Stritsch,
stritsch.
Was, ganz kurz, Georg, was hast du gerade damit sauber? Deine Fingernägel? Oder?
Die Tischplatte.
Weil, ja. Wisst ihr, woran es liegt, dass man glaubt, dass man mit Glasreiniger alles sauber machen kann? Das ist dieser Geruch.
Ich glaube das nicht.
Doch, es riecht natürlich nach Sauberkeit. Natürlich
kann man alles sauber machen.
Und jeder, der schon mal gesehen hat, wie eine Glasscheibe sauber gemacht wurde, es gibt ja einen Grund, warum...
Die hier sind so sauber, dass man durchgucken kann.
Dass der Georg einen Kercher sucht, ist ja nicht... Kommt ja nicht von irgendwo
nicht mehr, her. Übrigens, aber
weil diese Faszination...
Nicht mehr.
Wie, was?
Ja, ich brauche den nicht mehr.
Warum?
Weil der Großteil des Grundes, warum ich den Glasreiniger brauchte, dadurch beseitigt wurde, dass ich nicht mehr E-Zigaretten mit Nikotingehalt habe und damit die Fenster eben nicht mehr verschmutzen.
E-Zigaretten verschmutzen die Fenster?
Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es wirklich daran lag, aber auf jeden Fall waren die Fenster manchmal ein bisschen schlierig und das sind sie jetzt nicht mehr. Und deswegen brauche ich den eigentlich nicht mehr.
Okay.
Abgesehen davon, dass ich ihn eh nicht brauchte, sonst wenn ich ihn gebraucht hätte, hätte ich ihn ja gekauft. Es war nur so, dass ich gesagt hätte, hätte es den zu einem vernünftigen Preis gegeben, dann hätte ich ihn mir geleistet. Aber dieser vernünftige Preis ist halt nie eingetreten.
Übrigens, das ist auch wieder so ein Thema, weshalb ich mich oft auch mit meiner Frau streite, wenn es irgendwie heißt, brauchst du das wirklich, wenn ich zum Beispiel mir ein paar Schuhe kaufe oder und dieses braucht man etwas wirklich? Was braucht man denn wirklich? Was ist das für ein Argument? Das hat doch mit brauchen nichts zu tun.
Schminkt sich deine Frau?
Du brauchst eben, da sind wir schon beim Thema, du brauchst nichts außer Brot und Wasser oder sonst irgendwas. Ja. Aber manche Sachen machen halt einfach auch Spaß. Machen, ne? Oder ja, oder machen es Lebens, bringen dir einfach Freude aus irgendwo. Dieses braucht man das wirklich?
So eine gemeine, bösartige Frage wie, brauchst du den funkferngesteuerten Schneepflug für 300 Euro wirklich?
Genau, was ist das für eine Fangfrage?
Was heißt brauchen?
Ja, was heißt, brauchst du wirklich noch ein 65 Zoll OLED-Fernseher in deinem Zimmer? Ja. Dann sage ich, ja, auf dem einen gucke ich Fußball, auf dem anderen zocke ich.
Ja, vielleicht.
Ich brauche eigentlich
noch Hallo?
Einen, die Frage ist, brauche ich noch einen dritten?
Ja, die Frage ist, wo kommt der dritte hin?
Banana Rama 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 schreibt, würdet ihr lieber 2 Monate ohne Zucker oder ohne Fleisch leben wollen?
Ohne Zucker.
Ich auch, ohne Zucker.
Fleisch.
Hast du eine Frage?
Ja, eine machen wir noch und dann machen wir jetzt auch Schluss. Lieber 10 Millionen, also von Dennis Franke, lieber 10 Millionen Euro für euch selbst oder 1 Million Euro für euch und jede Person, die euch nahe steht?
Wenn ich 10 Millionen habe, kann ich jedem, der mir nahe steht, 2 Millionen geben.
Oder 3. Ich könnte jedem, der mir nahe steht, 5 geben. Gute Frage.
Also ich glaube,
ich nehme die 10 Millionen. 10 Millionen für mich selbst.
Ich auch.
Ich glaube, das macht unheimlich Spaß, Geld abzugeben, glaube
ich. Ja, kannst du. Weil
du hast ja noch 1 Million.
Da haben wir 11.
Ihr seid so dumme Arschlöcher. Weißt du,
1 Million ist halt heutzutage Standard.
Was? Aber du brauchst doch nicht mehr. Was
genau, Eddie?
Nein, aber ich denke, wenn ich halt 10 Millionen habe, dann kann ich all meinen geschätzten Menschen, die sind ja auch froh, wenn ich denen 100 oder 200.000 schenke. Die wissen ja nicht, dass sie 1 Million gekriegt hätten, wenn ich nicht so gierig gewesen wäre. Da klingelt es ja
blöd. Die kennen würden,
wenn genau. Da klingelt es irgendwann an der Tür, dann kriegen die einen Umschlag mit einem Schleifchen drum, da sind 200.000 Euro und dann sagen die, der Etienne ist der geilste Typ der Welt.
Der geilste Typ der Welt.
Und ich habe 10 Millionen. Ist doch eine Win-Win-Situation.
Du hast mich überzeugt.
Genau.
Ja. Sehr schön. Gut, dann machen wir jetzt Schluss.
Kann ich noch was zu den 10 Millionen?
Nein.
Ich würde die gerne in Bar haben, dann würde ich gerne zu meiner Bank gehen und sagen, ich möchte gerne aus meinem Dispo raus. Hier, bam, zahlen Sie das mal ein. Und dann macht er den Koffer auf. Und
dann wirst du auf dem Weg überfallen.
Dann macht er den Koffer auf und sieht die ganze Kohle. Und alles, was er von mir in seinen ganzen 50 Jahren gedacht hat. Wenn
ich haben will, dann 10 Millionen irgendwo in einem Koffer Bar. Oder so.
Aber das weiß ja keiner.
Aber ich habe mir schon mal überlegt, stell dir mal vor,
das muss so ein schäbiger Koffer sein.
Stell dir mal vor, du hast Lotto gespielt und du sitzt zu Hause, du hast gewonnen und du hast irgendwie 40 Millionen gewonnen. Und jetzt musst du zu dem Kiosk gehen, wo du das halt einlöst oder was weiß ich. Und dann dieser Weg.
Nein, musst du nicht.
Dieser Weg mit diesem 40 Millionen Euro Wertpapier in der Tasche. Ich glaube, so vorsichtig bist du noch nie über eine Straße gegangen.
Du musst nicht zum Kiosk.
Wie denn sonst? Wenn du 17 Euro gewinnst, musst du auch zum Kiosk gehen, um diese 17 Euro abzuholen. Ja, aber
du gehst doch nicht bei einer Million zum Kiosk. Da rufst du aber in der Lottozentrale
an. Und sagst, hey, ich hab gewonnen, wo ist meine Million?
Ja, klar.
Und dann?
Ja, komm, dann schicken die einen vorbei.
Ja, dann schicken die einen vorbei und dann geben sie mir mal den 40 Millionen Lottoschein.
Nein, es kommt jemand vorbei.
Ja, wie denn? Du tust so, als ob du das weißt. Woher weißt du das denn?
Ich weiß manche Dinge. Die Recherche. Du musst nicht zum Kiosk gehen. Das recherchiere ich bis zum nächsten Podcast und erkläre ich dir, wie das genau geht. Ist das da ein Deal?
Okay, das ist ein Deal. Wenn man ab welchem Betrag kommen sie zu einem und wie kann man das verifizieren? Ich meine, stell dir mal vor, da kommt einer zu dir und du hast dann 40 Millionen Euro Wertpapier.
Du musst das
der müsste mir ja seinen ganzen Lebenslauf zeigen, damit ich dem irgendwas gebe.
Die Chance, dass der Typ aus dem Kiosk das weitertratscht und das in deinem Umfeld alle das wissen, ist doch viel zu groß.
Aber wie kann ich denn sicher gehen? Ich habe 40 Millionen gewonnen.
Du hast den Lottoschein und rufst bei der Lottoanalyse an, hallo, ich bin der Gewinner von den 40 Millionen.
Ja.
Und dann wird das seinen Weg gehen.
Okay, genau. Und da fängt ja die Story an, die mich interessiert.
Ja, aber du musst nicht mit diesem Zettel irgendwo hingehen.
Ich gehe zum Kiosk, wo ich den gekauft habe und sag, gib mir meine 40 Millionen, dann macht die Kasse auf, macht so klingen und dann holt die da so 300 Euro und sagt, mehr habe ich nicht.
Genau, stimmt, du gehst mit 3 Koffern da rein und sagst, ich will das haben.
Ich habe halt überhaupt, ihr wisst es doch auch beide nicht, ne?
Aber genau, ich weiß es.
Weißt du es, Georg?
Eddie weiß es weniger
als ich. Nein. Niemand weiß es.
Du musst nicht in den Kiosk, das Geld wird dir gebracht und es gibt auch vorher, kommt noch ein Berater, damit du nicht irgendwie das von heute auf morgen
ausgibst. Das Problem ist, in dem Moment, wo es irgendjemand weiß, stell dir vor, du hast ein Papier in deiner Wohnung, das 40 Millionen Euro wert ist. Darum geht es doch. Ob du jetzt zum Kiosk gehst oder ob einer zu dir geht, ist doch egal. Du hast momentan ein Papier, ein Stück Papier, 40 Millionen Euro wert. Wie schützt du das, damit nicht die Wasseranlage, die Sprinkleranlage, da ist ein Brand ausbricht oder auch nur irgendwie das Kind kommt und rüberkotzt oder sowas? Was machst du? Du kannst sofort laminieren oder... Stell dir mal vor, was das für eine Verantwortung ist, die du plötzlich hast, den Schiss.
Laminieren ist nie verkehrt.
Also die Ruhe bewahren, erstmal.
Und niemandem davon erzählen.
Ein Foto machen.
Niemandem davon erzählen.
Und dann twittern. Und dann nochmal ganz
schnell. Da steht aber der String-Emil direkt vor der Tür. Und keult sich ein.
Also falls jemand zufällig schon mal 40 Millionen gewonnen hat von unseren Zuhörern.
Wären wir sehr gerne daran interessiert.
Wir würden darüber reden.
Ja. Wir würden das auch anonymisieren.
Ja.
Gut. Wir werden es ja vielleicht erfahren, denn ich spiele wieder Lotto am Wochenende und dann kann ich euch auch einfach aus erster Hand erzählen, wie es ist.
1 zu 140 Millionen, glaube ich.
Ja, aber da geht es ja nicht um Logik, sondern um das Übernatürliche, das du anzapfst.
Ich habe aber letztens auch schon mal Lotto wieder gespielt.
Ich habe 17 Euro gewonnen mit Spiel 77. Ich hatte
habe vor 20 Jahren das letzte Mal Lotto gespielt oder so, oder noch länger her.
Ja gut, bei deinem Glück würde ich es auch lassen.
Spiel 77 ist auch teuer, ne? 3 Euro.
Und das war jetzt wirklich ein solider Joke zu dem Thema. Was?
Ja. Das ist richtig.
Ja. Okay.
Wir beenden das Ganze jetzt.
Genau.
Und werden wir es nächste Woche denn schaffen? Wir müssen gucken, wann wir jetzt immer aufnehmen. Vielleicht machen wir wirklich montags jetzt immer und überlegen dann, ob wir beim Release-Termin Donnerstag, Freitag bleiben oder ob wir früher machen, weil dann ja auch zu viele Tage dazwischen sind. Wir warten jetzt auch einfach mal das Feedback von euch ab, gucken einfach mal, wie es jetzt auch bei Georg weiter verläuft mit der Chemo und dann werden wir schauen, würde jetzt am besten nichts versprechen wollen, oder?
Nö. Ja.
Aber wir versuchen natürlich trotzdem beim wöchentlichen Rhythmus zu bleiben und
gucken mal, wie wir das am besten hinkriegen.
Ja, genau.
Alles klar. Gut, dann tschüss.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss. 3, 2, 1.
Podcast ohne richtigen Namen.
Die beste Erfindung des Planeten.
Da muss ich lachen.
Zu 80% fake. Nackt und auf Drogen.
Podcast ohne richtigen Namen.
Podcast ohne mich, wenn das hier so weitergeht. Ganz ehrlich.
Du hast nicht ernsthaft versucht, Tiefkühlpommes in der Mikrowelle zu machen.